Happy Shooting, Folge 457, zwangsverdeckelt. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Enjoy Your Camera und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, da sind wir wieder. Heute mit Special Guest.
Ganz special, weil eigentlich ist er ja nicht mehr...
Kann der Special mal Hallo in Mundart sagen?
Hallo?
Sehr schön.
Gleich.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Sehr gut. Ja, das war Mundart. Das müssen wir so in der Sendung mit der Maus, kommt doch dann am Anfang immer so eine zweite Sprache.
Ja, genau. Mhm. Das war Schweizerdeutsch.
Genau. Wir haben den Thomas Leuthardt bei uns heute und werden uns gleich mit ihm unterhalten. Wir gehen aber ganz kurz vorher noch durch die Themen, damit das einmal so ganz am Anfang ist und dann reden wir mit dem Thomas.
Das machen
Thomas,
wir
Thomas, ist das okay mit dir?
Das ist okay.
Super. Also, dann fangen wir mal an. Wir haben heute eine neue Aufgabe. Live-Zuhörer bitte schon mal bereit machen.
Genau, ihr könnt schon mal mithorchen und Ideen sammeln.
Ideen, genau.
Dann geht es um Copyright in Deutschland und warum es das gar nicht gibt.
Genau, und dann haben wir Musik für Videos, Fotografieren im Rollstuhl. Zwei Themen von Frank.
Steve McCurry, der hat Bilder manipuliert.
Ja.
Wie konnte das passieren?
Genau, ich habe einen Erfahrungsbericht, mal wieder. Nee, es ist eher ein Rant. Es geht wieder um meine Lieblingsfirma. Ich sag nichts weiter.
Unsere Rant-Ecke, sehr schön. Ja, dann hat der Udo einen schönen Nachtrag für die Fotos-App und Erweiterung dafür.
Genau, und von dir gibt's einen App-Tipp. Eine App, die was mit Fotos zu tun hat.
Jupp, die du hast.
Ich weiß nicht, was will ich jetzt sagen.
So schlimm ist es auch nicht. Schauen wir mal, die Rolle. Dann geht's um Stahlwolle und abgebrannte Gebäude.
Genau, der John hat uns was geschickt über ein Vintage-Fotostudio in Klein.
Dann gibt's eine Sichtung in freier Wildbahn. Da geht's um Bücher.
Da geht's um was zu lesen. Dann Kamerasim, ein Tipp von Tobias zum Thema Fotografieren in dreidimensionalen Umgebungen.
Ja, dazu passt auch die Meldung von Sven mit Video. Fotografieren in einem Spiel. Und zwar echte Fotos.
Richtige Fotos. Richtig. Thorsten hat uns was geschickt über die neue Hasselblad H6D.
Jawohl, dann hast du ein bisschen Frühjahrsputz betrieben.
Hey, mit Schrubber und Bürste und allem drum und dran. Ja, und wir fangen aber vorne an mit einem Geräuschrätsel. Der Jochen hat uns ein Geräuschrätsel geschickt.
Genau, da haben wir ein Geräuschrätsel bekommen. Warte mal, ich setze nochmal für alle Kapitelmarken-Fans eine Geräuschrätselmarke. Ja, und das vom Jochen klingt so. Nee, das ist nicht der
Geräuschrätsel. Das war nicht das Geräuschrätsel, das war ein hustender Gast.
Das Geräuschrätsel klingt so. Das ist schön mechanisch.
Das ist echte Feinmechanik.
Sehr schön.
Ja, was es ist, wird am Schluss wieder aufgeklärt am Ende der Sendung. Und wenn ihr live dabei seid, heute, die Aufnahme findet am 17. Mai 2016 statt, dann dürft ihr natürlich auch hier wieder Fragen reinwerfen. Einmal per Twitter mit dem Hashtag HSFrage auf der Google Plus Community von Happy Shooting, die findet ihr auf happyshooting.de/community und auf facebook.com bei Boris Linke Foto. Und da
so
schmeißt ihr überall eure Fragen rein. Am Ende der Sendung werden wir sie uns anhören. Mhm. Ein Hallo an die Shownoter, den Alex, den Sebastian und den David, die heute zu dritt dabei sind. Wir haben nachher noch eine kleine Überraschung. Die Shownotes bekommen ganz neue Wichtigkeit.
Oha.
Mhm. Und bevor wir da aber reingehen, willkommen Thomas.
Hallo Boris, hallo Chris.
Ja, hallo Thomas.
Jetzt sind wir natürlich alle neugierig. Also die Vorgeschichte war, du hast angekündigt, dass du aufhörst mit Podcasten, mit Fotografieren, mit irgendwie allem so ungefähr hat sich das angefühlt.
Das ist so, eigentlich mit allem, aber wenn ich es mir recht überlege, kann es sein, dass das Fotografieren oder sicher mal noch ein paar Bilder verwerten, weiterhin gemacht wird. Ja, also eigentlich Podcast ist am Ende, ich hatte mit dem Thomas Adorf noch so einen YouTube-Kanal, wo wir Bilder besprochen haben, das habe ich auch abgegeben. Die Straps werden dann irgendwann Ende Juni auch nicht mehr produziert. Fotografieren habe ich auch keine Lust mehr und Social Media schon gar nicht mehr.
Eieieiei. Das ja. Das ist ja so einmal Rundumschlag. Hast du irgendwie die Erleuchtung gefunden und machst jetzt irgendwas ganz anderes oder?
Nee, die suche ich im Moment noch. Also wenn jemand eine Idee hat. Nein, es ist so, ich habe ja einen 60% Job, den habe ich nach wie vor, den hatte ich eigentlich immer in der letzten Zeit. Der zahlt alle meine Rechnungen, der gibt mir eine gewisse Struktur im Tag. Aber ich habe jetzt ziemlich viel Freizeit und bin schon am Überlegen, was ich machen soll. Ich habe mal einen Gleitschirmgrundkurs gemacht, habe aber festgestellt, dass es auch nicht so das Wahre ist, vor allem weil du bist extrem vom Wetter abhängig. Also nicht nur Regen und Sonnenschein, sondern auch Winde, Böen und so, das geht gar nicht. Also habe ich festgestellt, du kannst das gar nicht so häufig betreiben und der Aufwand ist auch relativ groß. Also von dem her macht das für mich nicht wirklich Sinn. Ja. Also ich brauche was ich...
Also du suchst eigentlich noch jetzt irgendwas, um diese verbleibenden 40% zu füllen, so ungefähr.
Genau, also einen Teil kann ich schon füllen, aber es ist schon relativ viel Zeit, die da übrig bleibt. Und ihr habt das letzte Mal diskutiert, ob ich ein Burnout hatte. Es ist eher ein Bore-out.
Die Frage ist tatsächlich, ich meine, wenn jemand so rundum einfach sagt, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr, hör auf. Also ich persönlich hatte vor, das ist jetzt 17 Jahre her, Burnout ist kein medizinischer Begriff, da gibt's dann andere Begriffe dafür, aber auch so ein Ding, was man so im Nachhinein vielleicht so als Überlastungsdepression bezeichnen könnte, wo ich einfach so dermaßen am Ende war, dass ich ein Vierteljahr gebraucht habe, um wieder auf die Beine zu kommen. Also bei mir war das tatsächlich mal das, was man so landläufig als Burnout bezeichnet. Und deshalb habe ich natürlich schon auch mich gewundert, warum macht da jemand sowas? Also ich weiß, warum ich es damals getan habe.
Ja, also du sagst, für mich kam das auch ziemlich überraschend. Ich habe das auch jetzt nur durch die Community mitbekommen und dachte, wie, was, der spinnt doch. Und dann kurz nachgeguckt auf der Website und dachte auch, ja Mensch, wieso hört man denn auf, wenn man ja so weit vorne ist? Du hast ja eine relativ große Followerzahl gehabt, warst da sehr, sehr erfolgreich. Aber du sagst, du bist gelangweilt, ja.
Ja, es ist halt nicht mehr der gleiche Antrieb da wie am Anfang, wo ich angefangen habe zu fotografieren. Da habe ich mir eine Kamera gekauft, habe versucht, möglichst immer bessere Bilder zu machen. Ich denke, das ist mir auch gelungen. Hast dann die Herausforderung, also ich suche immer neue Herausforderungen im Leben. Und die Herausforderung war, mit der Kamera klarzukommen, bessere Bilder zu machen, eine Community aufzubauen, eine große Reichweite zu haben, damit Geld zu verdienen. Und irgendwann hast du das alles erreicht. Und dann fragst du dich, was treibt dich jetzt noch an? Weil das Geld allein kann es nicht sein.
Nee, das Geld alleine ist es tatsächlich nicht. Also das, was ich tue, da geht's immer nur sekundär um den finanziellen Teil, ganz klar.
Es hat halt irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und wenn ich nur auf der Straße fotografiere, dann wiederholt sich das irgendwann mal. Also du kannst zwar um die ganze Welt reisen, aber jemand, der Zeitung liest, ist einfach jemand, der Zeitung liest. Du siehst unterschiedliche Menschen, die anders ausschauen, aber die tun tendenziell das Gleiche. Einfach sehen sie anders aus.
Ich habe einen Freund, der hat mehrere Jahre hintereinander Fotosafaris in Afrika für sich selbst organisiert. Also nicht in Gruppen, sondern ist da tatsächlich alleine hingeflogen mit dicker Ausrüstung, hat sich dann dort vor Ort irgendwie Fahrer gemietet und ist dann irgendwie mehrere Tage in der Savanne rumgefahren und hat Löwen fotografiert und Elefanten und was man halt so alles da fotografiert. Und der hat dann nach 3 Jahren auch gesagt, also der hat nach 3 Jahren dann auch seine dicke Ausrüstung verkauft, hat sie gegen eine kleine Leica eingetauscht und meinte, ja, ich kann an Löwen nichts Neues mehr finden.
Ja, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen, ja. Ja, irgendwann hast du die Big Five fotografiert und wahrscheinlich in allen möglichen Positionen und aus allen möglichen Winkeln. Und irgendwann ist es erschöpft, das Thema. Das ist, glaube ich, schon das Problem.
Das heißt, bei dir kommt jetzt, also du hast auf allgemein jetzt im Punkto Fotografie einfach nichts Neues mehr, oder?
Weil das wäre jetzt ja auch meine Frage. Ich meine, wenn man jetzt der Street nichts mehr abgewinnen kann, das kann ich ja nachvollziehen, weil man irgendwie alles schon mal gesehen hat, aber es gibt ja noch viele andere Betätigungsfelder im Bereich der Fotografie. Also wenn man jetzt von den Menschen weg wollte, könnte man Architektur und Landschaft machen, oder wenn es der Mensch bleiben soll, dann kann man ja auch mehr in den Bereich Porträt gehen. Also die Leute nicht aus dem Hinterhalt abschießen, sondern vielleicht auch Street-Porträts machen und sowas. Reizt dich das gar nicht?
Das reizt mich irgendwie nicht. Also ich habe irgendwie den Reiz verloren, Bilder zu machen. Oder ich war zwar letzte Woche da in Deutschland unterwegs und habe 2-3 Bilder gemacht, weil ich irgendwas Interessantes gesehen habe. Aber dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt mit dem Bild? Weil ich habe es gemacht, ich habe es angeguckt und gedacht, ja, gut. Und jetzt? Also es ist noch schwierig. Ich habe keinen Bock mehr, Bilder zu publizieren, weil einerseits bringt es nicht so viel. Du kriegst weder konstruktives Feedback noch irgendwelchen sonst sinnvollen Inhalt. Und ja, also die ganze Internetgeschichte hat mich wirklich angefangen zu langweilen.
Mhm. Tja, wo ist die neue Herausforderung?
Ja, ich denke, klar könnte ich ein anderes Genre der Fotografie anfangen, also, aber das reizt mich im Moment nicht.
Interessant. Also für mich ist es tatsächlich auch ab und zu so, dass es Bereiche in der Fotografie gibt, wo ich dann sage, naja gut, den habe ich jetzt irgendwie ein bisschen in die Tiefe ergründet. Und ich finde dann aber immer neue Herausforderungen in dem Bereich. Also das ist dann irgendwann eben so in die Analogschiene abgedriftet, in die Großformatschiene abgedriftet. Dann habe ich mal angefangen, so einzelne Bereiche aus dem ganzen Ding bis ins Tiefste mir anzuschauen, also nicht in die Breite zu gehen, sondern eher so eine schmale Nische in die Tiefe, und habe mich dann mal ganz intensiv mit dem Thema Weitwinkel beschäftigt. Und so geht's eigentlich da immer weiter. Also ich finde es interessant, weil für mich scheint da tatsächlich die Landschaft groß genug zu sein, dass man da nicht, ja, oder dass ich da nicht irgendwo an Grenzen stoße, sondern das ist so, geht immer irgendwo eine Türe auf, und hinter der Türe ist dann so eine komplett neue Halle mit ganz vielen Sachen, und die hat dann wieder neue Türen und so weiter. Naja, aber.
Ja, natürlich ist das ganze Spektrum der Fotografie sehr, sehr groß, aber ich glaube, mein Antrieb war damals einfach von null auf irgendein Level zu kommen. Und klar, jetzt könnte ich auf einem anderen Gebiet wieder versuchen, auf dieses Level zu kommen, aber das reizt mich irgendwie nicht genug stark, dass ich das machen möchte.
Na, dann halt was ganz anderes. Also Gleitschirmfliegen, so ein Grundkurs, so einen zweitägigen Wochenendgrundkurs habe ich auch mal gemacht. Aber darüber bin ich dann auch nicht rausgekommen. Hatte allerdings auch keinen Antrieb.
Nee, das fand ich schon noch spannend, aber eben da ist das Wetter zu maßgeblich beteiligt. Also wenn ich Fahrrad fahren, wandern, Motorrad fahren gehen möchte, das kann ich fast jeden Tag machen, je nachdem, wie das Wetter ist. Aber es ist nicht so stark abhängig. Und beim Fliegen ist es, wahrscheinlich kann man 5 Tage im Monat fliegen, und da hätte ich immer noch viel zu viel Zeit übrig. Also ich muss irgendwas finden, was mir die Zeit führt. Ein Luxusproblem, ich weiß.
Ja, es ist ein Luxusproblem. Ach, vielleicht, also beim Fliegen, vielleicht gibt es ja noch andere. Fliegen fällt ja so generell in den Bereich Extremsport. Vielleicht musst du da was tun, was man in der Halle tun kann.
Das stimmt. Also Klettern wäre noch eine Möglichkeit. Also ich bin jetzt am Überlegen, was ich so machen möchte. Und ich gehe auch sehr stark jetzt in mich, lese noch ein paar Bücher zu dem Thema, was überhaupt der Sinn des Lebens ist und so weiter.
Wie lange ist das jetzt her? Du hast jetzt, wann hast du das hingeworfen?
Ja, es war eigentlich vor 2-3 Wochen, noch nicht so lange.
Also als ich damals, obwohl das bei dir jetzt was ganz anderes ist, aber als ich damals irgendwie so den Knüppel auf den Kopf bekommen habe, da, ja, das hat schon so 3 Monate gedauert, bis ich irgendwie so aus diesem, du bist ja dann auch in so einem gewissen Dreh drin und in so einem gewissen Trott, und viele Sachen sind eben dann auch so ein bisschen Routine, und das beeinflusst natürlich auch die eigene Denkweise, und um quasi so einen ganz klaren Kopf zu bekommen und das alles aus der Birne rauszubekommen, hat es doch 3 Monate gedauert, ja.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich bin jetzt auch sehr oft alleine unterwegs, gehe sehr viel spazieren, lese sehr viel, versuche da jetzt mal in mich reinzuhören, was denn eigentlich da drin so, ja, los ist oder was da für neue Herausforderungen gibt.
Eigentlich hast du da schon extrem viel Luxus, ja. Weil du hast einen Job, der dir nicht nur die Rechnung bezahlt, sondern der dir auch noch die Zeit lässt, genau das zu tun.
Ja, das ist so. Ich brauche jetzt nur noch was zu tun.
Also aus dem Chat gibt es einen tollen Vorschlag für dich, Thomas. Du könntest doch Dioramen aus Street-Fotografien bauen. Das ist bestimmt total spannend und frisst vor allen Dingen eine Menge Zeit.
Was ist ein Diorama?
Na, du nimmst ja so einen kleinen Schuhkarton zum Beispiel und baust da drin eine Street-Szene nach, von deinen Fotos zum Beispiel.
Ein Miniaturenbauer, so Miniatur. Okay, da hat der Thomas nicht die Geduld dafür.
Das wäre auch sehr beruhigend wahrscheinlich, diese Tätigkeit.
Das ist so ein bisschen wie irgendwie Aquarium oder so.
Ja, so genau. Ein bisschen Guppi-Fische gucken.
Aha. Naja, ihr könnt ja alle mal in die Shownotes, in die Kommentare mal so ein paar Ideen reinschreiben. Vielleicht kommt ja was mal raus.
Ja, es hat auch schon andere Leute gegeben, die haben geschrieben, ja, ich habe eine Familie, also jemand anders hat eine Familie und er hätte keine solche Probleme wie ich. Ja, ich habe vielleicht keine Familie. Die Zeit ist jetzt auch ein bisschen spät. Und so, ich will auch keine Familie. Ich habe mich dagegen entschieden und es ist auch gut so. Also von dem her können das viele nicht verstehen.
Ja, gute Tipps wirst du viele bekommen.
Das ist so. Habe ich vorher schon bekommen, wenn ich noch fotografiert habe.
Ja, das bringt, glaube ich, die Öffentlichkeit mit sich.
Das ist so. Also das ist schon ein bisschen problematisch gewesen, dass du einfach in der Öffentlichkeit stehst. Da wirst extrem viel gefragt. Es gibt extrem viele doofe Kommentare. Puh, ja, also das wünsche ich eigentlich niemandem, weil es bringt einfach nicht so viel. Klar kannst du gewisse Produkte verkaufen, Dienstleistungen verkaufen, bist sichtbar, kriegst eine gewisse Anerkennung, aber den Preis, den du dafür zahlst, der ist auch nicht unbedingt klein.
Hm. Ja, ich glaube, da muss man auch sich so ein bisschen ein Schutzschild aufbauen. Also ich denke, da geht nichts drum rum, dass man sich da so ein bisschen eine dicke Haut auch zulegt. Weil, ich meine, du bist heute öffentlich und ich ein Schritt auf Facebook und du hast die Hater um dich rum, ja.
Ja, das ist so. Ich habe jetzt auch die letzten paar Tage oder Wochen auch nicht mehr sehr viel gemacht auf Facebook und ich vermisse es auch nicht. Das ist noch spannend. Also ich vermisse eigentlich gar nichts. Das zeigt ja eigentlich, dass der Schritt gar nicht so schlecht war.
Ja, vielleicht ist das einfach ein Ding, was passiert, wenn man eine bestimmte Tätigkeit sehr, sehr intensiv betreibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Sportlern ähnlich ist. Weißt du, wenn du anfängst, irgendwie in deiner Freizeit ein bisschen zu laufen, dann ist das eine Sache. Aber wenn du dann einen Marathon nach dem anderen trainierst und dann ja irgendwann nach dem, wie heißt er dann, nicht der Ironman, sondern wie heißt die Nummer größer noch da auf Hawaii? Also irgendwann,
Ultramarathons.
Ja, weißt du, irgendwann hast du dann alles erreicht und das ist dann wahrscheinlich ähnlich, dass du sagst, ja, ich bin eigentlich angetreten, um immer besser zu werden und irgendwann hast du halt dein persönliches Limit erreicht, du hast alle Ziele, alle Medaillen abgeräumt. Ja, und dann kannst du jetzt überlegen, ob du jetzt für Geld einfach immer weiter trainierst oder ob du sagst, nee, Geld zahlt zwar meine Rechnung, aber füllt halt mein Leben nicht aus und dann irgendwann fällst du wahrscheinlich in so eine Sinnkrise.
Ja. Ja, und Geld macht auch nicht glücklich von dem her.
Das stimmt übrigens tatsächlich, ja. Das glauben immer so ganz viele, aber wenn man mal...
Also mich macht Geld schon glücklich.
Ja, das
ja eben, es kommt auf den Betrag an, also auf die Summe.
Es beruhigt, ja, wenn man seine Rechnung zahlen kann. Das ist schon so, aber ich war mal in der glücklichen Lage, jemanden kennenzulernen, der relativ viel Geld hatte. Und der sagt... die Sorgen bleiben am Ende eigentlich komplett dieselben. Und wenn du jederzeit in der Lage bist, einfach loszuziehen und zu sagen, ja, kaufe ich jetzt, dann fehlt auch irgendwo so ein bisschen der Anreiz. Also es ist, wenn man sich nicht alles leisten kann, ist das schon schön. Dann hat man noch so ein bisschen Kribbeln und Wünsche.
Das kann ich bestätigen, ja. Also ich habe, im Moment könnte ich wahrscheinlich 10 Jahre nicht arbeiten, aber ich frage mich dann, was ich in den 10 Jahren mache und vor allem, was ich danach mache, weil ich bin jetzt 45, also ich muss noch 20 Jahre arbeiten.
Ah, du bist 45, das ist die Midlife-Crisis.
Genau.
Ja, das wollte ich auch noch ansprechen.
Jetzt haben wir es. Gut, wir haben eine Diagnose gestellt.
Die war früher bei 40 und Leute werden ja auch immer älter und das neue 50, das 50 ist ja das neue 30 oder so ungefähr. Das ist, ja, klar.
Also jetzt,
so simpel ist das Leben.
Eine Harley kaufen, ein Porsche kaufen, eine 20-jährige Freundin.
Genau.
Ja, aber Familie willst du ja nicht.
Nee, das heißt, habe ich Familie gesagt?
Entschuldigung, ich ziehe meinen Einwand zurück.
Und der Porsche ist auch kein Familienauto, also von dem her.
Das stimmt, ja. Dicken Cayenne. Naja, gut.
Ja, so schaut's aus.
Tja, Thomas, dann, was soll man sagen? Wir drücken dir die Daumen, dass du deine
Genau.
Dann einen weiteren Weg findest.
Vielleicht besuchst du mal den Dalai Lama.
Das kann sein. Vielleicht sieht man sich irgendwo auf einer anderen Veranstaltung.
Also Reisen kann ich nur sehr empfehlen. Reisen erweitert den Horizont ungemein in jeder Hinsicht.
Das hat Thomas ja eh gemacht, ne?
Das habe ich eben auch ziemlich viel gemacht. Also ich wollte die nächsten 1-2 Jahre gar nicht mehr reisen. nur schon um meinen CO2-Fußabdruck ein bisschen zu reduzieren.
Du, solange du in Europa losfliegst, ist das alles gedeckelt.
Naja.
Doch. Das ist unter dem CO2-Handel ist das komplett zwangsverdeckelt. Jeder nach Europa oder in Europa startende Flug muss komplett den Offset bezahlen.
Ja, also wenn du mit 50 Euro nach Hamburg fliegst, dann ist das gedeckelt. Okay. Ja,
seit 2014, glaube ich,
ist also das auf dem gesetzlich Papier
so vorgeschrieben. Nee, da gibt es eine sehr interessante Folge von vom Resonator-Podcast drüber. Holgi hat da mal einen Menschen, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, intensiv befragt. Mhm. Ich verlinke den mal.
Ich finde es ja immer noch besser, das CO2 nicht auszustoßen, anstatt irgendwelche Papiere als Gegenleistung zu bezahlen.
Das ist natürlich die erste Wahl, aber wenn du irgendwo die Welt sehen willst, dann kannst du das mit dem Omnibus machen oder mit dem Auto oder mit der Harley. Die sind alle nicht gedeckelt. Und wenn du einen Flug machst, dann wird das komplett...
Alles zu Fuß. Der Thomas geht jetzt zu Fuß und besucht den Dalai Lama. Da
musst du atmen, wenn du zu Fuß bist.
Ach was.
Gut, Thomas, wir bedanken uns, dass du da warst und die Zeit für uns genommen hast.
Gern geschehen, vielen Dank.
Und wir drücken dir jetzt einfach mal die Daumen und Leute, schreibt in die Kommentare,
genau, happyshooting.de, Folge 457.
Genau, 457. Wir können nicht garantieren, dass er es liest, aber...
Doch, ich lese, ich habe Zeit. Und Thomas, ich weiß nicht, ob ich es mache, aber ich werde sicher lesen.
Thomas, wenn du irgendeine neue Aufgabe für dich gefunden hast, dann vielleicht hältst du uns einfach auf dem Laufenden.
Ich schicke ein Foto.
Ja, super.
Mach das.
Im Handy habe ich ja noch eine Kamera drin.
Ja, genau.
Die wirst du so schnell nicht mehr los, diese Kameras.
Das stimmt.
Ja, ich bin mal gespannt. Thomas, danke schön für die Aufklärung.
Gern geschehen.
Dann haben wir, glaube ich, alle Gerüchte zerstreut. Ja. Thomas hat ein Bore-Out.
So ist es.
Alles klar.
Sehr gut.
Dann bis dann.
Hau rein.
Okay, tschüss.
Mach's gut. Tschüssi.
Ciao.
Ja, das ist auch mal spannend. Ein Bore-Out.
Tja, das kann auch mal
so passieren, ne?
Gut.
Sehr schön.
Ja, dann beginnen wir jetzt mit der Happy Shooting, mit der offiziellen.
Genau, gelangweilt warst du nämlich nicht, denn du hast mich hier über das verlängerte Wochenende, was ich ja jetzt hatte, hast mich auf dem Laufenden gehalten und hast gesagt, ach hier, komm, Operation am offenen Herzen, warum nicht, lass mal loslegen. Genau. Und hast als erstes mal angefangen, hast den Feed umgestellt. Was ist denn da passiert?
Also, Frühjahrsputz bei Happy Shooting. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte. Der Feed hat jetzt nur noch die letzten 65 Episoden.
Okay.
Der ist jetzt etwas kürzer geworden.
Was ist denn mit den alten Folgen?
Alte Folgen sind natürlich alle noch verfügbar auf happyshooting.de und so weiter. Wir gucken auch, dass wir bei Gelegenheit diesen alte Folgen-Feed wieder updaten. Der Grund ist aber, und das ist die gute Nachricht, alles ist jetzt drin im Feed.
Wie, alles?
Bisher war
doch vorher auch alles drin.
Ja, die Folge war drin, aber wenn du dann in deinem Podcatcher geschaut hast auf die Shownotes, dann war da immer so die ersten drei Zeilen und dann bitte weiterlesen auf der Website. Das haben wir damals gemacht, weil es halt, damit es halt schön kurz ist und damit man möglichst viel Folgen reinkriegt. Aber das Problem ist, wir haben ja mittlerweile so dermaßen geile Shownotes von unseren Shownotern mit Links zu jedem Ding, was wir hier besprechen, und die musste man bisher immer sich über happyshooting.de holen. Also immer erst auf die Website gehen und die Folge aufmachen, und das ist jetzt alles drin in der Sendung.
Wer jetzt, den Podcatcher. Scheiße, ist das geil. Das heißt, alle Links, ich kann dann direkt aus dem Podcatcher einen Link anklicken und auf die Seite gehen.
Ja. Wie das eigentlich auch sein sollte. Und jeder gute Podcast hat das schon. Wir sind die Letzten, die es noch nicht hatten. Das liegt auch ein bisschen dran, weil wir einfach einer der ältesten Podcasts sind und die Infrastruktur drunter halt so ein bisschen gewachsen ist über die Zeit und deshalb noch nicht alles so drin hatte. Das ist jetzt aber drin. Mhm. Und außerdem im Zuge dessen haben wir auch gleich noch der Sendung ein bisschen eine modernere Artwork verpasst. Also wer das noch nicht gesehen hat, es gibt ein neues Logo. Das ist aber im Prinzip das alte, nur ein bisschen verändert. Wer das, also ich weiß, dass viele den Podcatcher, wie jetzt heißt
der? Mit neuer Rezeptur.
Genau, jetzt ist noch frischer. Nee, ich weiß, dass viele Pocketcasts verwenden als Podcatcher. Der braucht aber relativ lange, um das abzudaten. Wer in den Pocketcasts in die Sendung reingeht, also den Podcast da drin aufmacht und dann links oben lange auf das Happy Shooting Logo klickt, da kann man so ein Refresh Artwork auswählen, dann holt er sich das neue. Mhm. Und die anderen, die werden sich so in, ja,
das dauert noch. Das wird irgendwann kommen, denke ich mal.
Das updatet sich. Ja, dann haben wir, was haben wir denn noch, wo ich dann gerade mal dran war. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen die Downloads verschnellert, beziehungsweise Schlingel hat das für uns gemacht. Also Downloadgeschwindigkeit ist jetzt auch kein Thema mehr. Dann habe ich irgendwie mir nochmal die mobile Seite von Happy Shooting angeschaut. Die war dann auch noch nicht so ganz, sondern habe ich mal dieses blöde überflüssige Menü auf der linken Seite rausgenommen und habe das alles mal oben im Hauptmenü untergebracht und das jetzt auch bei mobil oben das Menü.
Die Aufgaben findet ihr jetzt unter Community.
Genau, ich habe jetzt mal hier die über den Podcast eine Kategorie gemacht, über die Unterstützung, über die Community, also Sachen, die auch aus der Community kommen oder von der Community, das sind natürlich die Aufgaben, das ist die Community auf Google Plus, die HS-Karte ist da drunter. Über uns gibt es jetzt einen eigenen Bereich und so weiter. Also ist alles so ein bisschen frischer und neuer und schneller und vor allem jetzt der Feed hat jetzt alle Links in den Shownotes auf jedem Podcatcher. Wer den Apple Podcasts Client verwendet, das ist tatsächlich der meistgenutzte mittlerweile. Der hat über 50%. Das kann ich jetzt auch an unserem neuen Feed Statistik-Dingens ablesen. Wer den verwendet, der muss auf irgendwie auf diese drei Punkte bei der Episode klicken und dann auf Gott, wie heißt's? Alle, wie heißt denn hier auf Englisch?
Ich hab den nicht.
View Full Description. Du hast den, wenn du ein iPhone hast, dann hast du auch den
Apple Podcatcher. Ja, aber ich benutze den nicht.
Ja, den benutzen aber über die Hälfte der Leute.
Ja, das macht ja sein, ich nicht.
Also View Full Description und da ist dann eben auch alles drin, weiß nicht, wie das Englisch heißt, wahrscheinlich komplette Beschreibung.
Ich bin total glücklich mit Overcast.
Ja, Overcast kann es eh sowieso, also das können jetzt eigentlich alle.
Dann muss, ich mir mal angucken, wie das dann aussieht im Overcast. Ich mache mal so ein Testabonnement und dann schauen wir mal.
Also, auf jeden Fall alles neu macht cool. Der Mai. Der Umstieg, ich habe es also so sorgfältig gemacht, dass eigentlich nichts hätte passieren dürfen. Also so, das Problem bei so Feed-Umzügen ist immer, dass dann möglicherweise alle noch mal alle Episoden runterladen müssen oder so. Ich glaube, das ist ziemlich reibungslos über die Bühne gegangen. Also toi, 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 Klopfer auf Holz, aber das ist, glaube ich, ganz okay geworden.
Nicht schlecht. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr den Flatter-Button klicken auf der Webseite.
Und uns also noch besser ist, wenn ihr unter dem neuen Menü oben auf Unterstützen geht und da einfach mal ein bisschen guckt, was da so gibt.
Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, genau. Da könnt ihr auch dem Chris direkt was Gutes tun, wenn ihr sagt, das hat der Junge richtig toll gemacht.
Das war da, brav.
Da kriegt er jetzt mal eine Mark und dann kann er sich was Süßes holen. Jetzt
kann er sich ein Eis holen, ja.
Genau. Nee, finde ich...
Spaß und Trank an seinem Kräutertee.
Sehr gut. Nee, ich bin... Ja, bin wieder sehr begeistert.
Ja, das ist ja so. Weißt du, lang also passiert nichts und dann irgendwann kommt so ein Anschubs und ich habe das zuerst mit Tipps von The Toffler gemacht und da ging das und dann habe ich gesagt, komm, Happy Shooting, jetzt bist du dran.
Ja, ich weiß halt, wir hatten eine ziemlich lange Chat-Konversation mit Basti, als es da um den neuen Download-Server ging. Da führte dann ein Wort zum anderen und dann hast du erstmal ganz doll auf die Bremse getreten, sagst, vorsichtig, ja. vorsichtig, pass auf, nicht, dass wir hier irgendwas kaputt machen. Von da hatte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass so schnell irgendwas sich ändert. Aber ja, da steckte jetzt auch der Feed-Anbieter dahinter und Google und so, ne? Da
ja, das war jetzt mal Feedburner ein paar bisher und Feedburner ist eh so eine wackelige Angelegenheit und naja.
Jetzt ist alles etwas besser.
Genau. Gut. Weg von der Kopf nach oben, nicht jetzt unter der Motorhaube rumwühlen, das ist eh langweilig für die meisten. Lass uns über Fotografie reden.
Ja, der Thorsten hat uns einen Link zu einer tollen Kamera geschickt. Das ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Preisklasse, aber ich finde diese Kategorie trotzdem spannend. Und zwar geht es um das Mittelformat, das digitale Mittelformat, in diesem Fall Hasselblad. Hasselblad hat mit der H6D tatsächlich eine Kamera mit 100 Megapixeln vorgestellt.
Ja, das ist doch nichts Neues. Also, dass es Kameras mit 100 Megapixeln gibt.
Ja, aber Mittelformat, 100 Megapixel, das ist jetzt schon mal ganz schön. Ist auch ein sehr, sehr großer Sensor. 53 mal 40 Millimeter. Also das
immer noch nicht die 60 mal 60 von dem echten Mittelformat.
Ja, da hast du ja mal gesagt, das sind ja eigentlich auch nur gerundete 60.
Sind eigentlich sind 56 mal 56.
Irgendwie sowas in der Größenordnung.
Das ist kommt schon
nah dran. Ne?
Ist schon fast an dem 6 mal 45 Format dran, ja.
Dynamikumfang soll 15 Blendenstufen umfassen. Und interessant jetzt für Hasselblad, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Älteren war, aber ich glaube, das ist noch relativ neu bei den Touchscreen an Bord. WLAN ist eingebaut, HDMI-Ausgang ist dran.
Lass mich raten, die haben auch noch einen Holzgriff. Hasselblad machen noch Holzgriffe an Sachen.
Nee, da gibt's, glaube ich, dann eine Special Edition dann nochmal oder so. Das Ding ist schon klobig genug, da brauchst du keinen Holzgriff für. Das liegt gut in der Hand. Ich erzähle das mich gleich, was das wiegt. Video macht sie auch. Interessant, interessant. 4K-Video und Full HD. Kein 8K. Das, da haben wohl einige drauf gehofft, dass es 8K-Video macht, aber das macht sie nicht.
8K?
Ja, warum nicht? Macht einfach weiter mit der Auflösung, ist super. Ich freue mich mit meinen 2 Mbit darüber, dass ich klobiges Doctor Who hier über Amazon Video gucken kann. Immerhin läuft's, ja. Zwar nur mono und klobig, aber läuft.
Auflösung wie viel? 30 mal 50 Pixel?
Kann man nicht genau erkennen. Nee, der fängt sich tatsächlich irgendwann und klingt ganz gut und schaut einigermaßen okay aus, aber von HD keine Spur. Na, egal. Mhm. Ja, und das Ding ist natürlich echt ein Klopper. Mit Objektiv wiegt das gut 2 Kilogramm. Also da brauchst du keinen Holzgriff dafür, da brauchst du eher ein Polster. Und preislich ist das halt, also die 100-Megapixel-Version kostet 34.400 Euro.
Ja, also ein klassischer Hasselblad-Preis.
Ich glaube, das ist ohne Objektiv.
Das ist doch nichts Besonderes.
Und man kriegt sie auch mit halber Auflösung, mit 50 Megapixeln, dann ist sie deutlich günstiger, dann liegt sie bei 27.250 Euro. Ich weiß auch nicht, wie man auf solche Preise kommt.
Also, das ist doch heute irgendwelche Erbsenzähler dahinter.
Sehr interessant. Also wer sagt, ich habe schon, ne, so wie Thomas, Porsche vielleicht schon gekauft und was mache ich jetzt, dann könnte das eine interessante Kamera sein. Ansonsten würde ich mal bei Pentax gucken, wenn es das digitale Mittelformat sein soll. Da gibt es es nämlich für unter 10.000. Ja, ja. So, Fotografie in Spielen, da hatten wir drüber gesprochen.
Ja, wir hatten letztes Mal kurz dieses Nvidia Ansel angerissen, was so ein Ding ist, was man sich dann in sein Spiel einbauen kann, wenn man eins programmiert. Und dann kann man den Leuten quasi die Möglichkeit geben, sich in dem Spiel zu bewegen und Bilder zu schießen, indem man sich frei bewegt mit einigen Einstellmöglichkeiten, das ist mehr als ein Screenshot, auch mit Auswahl der Auflösung und so weiter. Da hat der Sven noch einen in die Kommentare geschrieben, wo ich so mit der Hand vor die Stirn geplatscht habe, weil das wusste ich, aber jetzt habe ich komplett vergessen. Er schreibt, bezüglich Fotografieren im Game, da gibt es immer wieder mal Spiele, in denen das möglich war. Allerdings hat Firewatch jüngst den Vogel abgeschossen. Fotografisch gesehen direkt wörtlich sogar. Besonders Analogfreunde werden entzückt sein. Und dann hat er auch noch einen Link zu einem Video gepostet, wo das so ein bisschen
erklärt
wird, was das eigentlich ist. Also Firewatch, ohne zu viel zu erzählen, ist ein Spiel, das habe ich hier mir auf Steam geholt. Es ist so ein, ja, ich will nicht viel, also spoilern soll man es nicht. Du bist ein Mensch, der irgendwie einen Sommer lang in einem amerikanischen Nationalpark als Firewatcher arbeitet, der also so ein Ranger, der da aufpassen muss und den Leuten.
So eine First-Person-Perspektive.
So eine First-Person-Geschichte. Und du läufst dann rum und wanderst viel und musst dann halt so ein bisschen aufpassen. Und da entspinnt sich dann so eine gewisse Geschichte daraus. Und wie gesagt, mehr will ich nicht erzählen, weil das ist so ein schönes Erlebnis, das Ding durchzuspielen. Man kann es auch relativ schnell durchspielen, ein paar Stunden.
Ja, ich glaube, der Tipp ist, dass man sich wirklich, weil man sich sehr frei bewegen kann, einfach mal alles anguckt. Wenn man einfach nur straight die Story durchspielt, dann bist du irgendwie ein paar Stunden durch, ne?
Kann sich aber auch umgucken und alles mal so angucken. Und man hat da eben auch eine Kamera in dem Spiel. Also man kann tatsächlich so eine Kamera mit, ich glaube, 27 Bildern maximal, kann man sich vor das Auge tun und dann Ausschnitt wählen und klick, Foto machen. Und dann weiter spulen und dann ein neues Foto machen, bis halt die Kamera voll ist. Und wenn die dann voll ist, dann kann man die tatsächlich am Ende vom Spiel sich als Abzüge kommen lassen. Mhm. Also als Papierabzüge.
Und das hat der in dem Video gemacht.
Genau.
Und die kommen dann halt. Ich finde das ja voll super.
Die kommen dann halt, das Spiel spielt irgendwann in den 80er Jahren und die kommen dann halt auch in so einem Kuvert mit dem Datum von damals drauf und mit so.
Ja, so ein gefaktes Kuvert, so mit gefakten Häkchen dran, ne? So welche genau. Entwicklungsgröße willst du haben und so.
Also ist einfach eine voll wunderschöne super. Art, so ein Spiel noch ein bisschen in die Realität rüber zu retten. Ich wundere mich auch, warum sie damit nicht mehr geworben haben, weil das schon eine geile Aktion ist eigentlich. Ich muss jetzt mal gucken, ich habe da auch ein paar Bilder gemacht, aber ich dachte immer, ich war so blöd und dachte immer im Spiel, oh, die Kamera wird sicher noch ganz, ganz wichtig und habe dann nicht die Kamera voll gemacht. Dann hatte ich so eine halbvolle Kamera in dem Spiel und das, also du zahlst halt, ich glaube, $15, um die Abzüge zu bekommen und kriegst sie dann zugeschickt und ich glaube, das lohnt sich halt auch wirklich am besten, wenn man tatsächlich das Ding voll fotografiert hat. Tja.
Tja, also wenn ihr das nochmal spielt, dann nutzt die Kamera.
Genau. Firewatch, ganz heiße Empfehlung. Auch mal so überhaupt, wer so ein bisschen sich mal so in so eine Experience reinbegeben möchte, ist total schön gemacht. Und ich habe das wirklich so fast schon so, ach nee, ich muss jetzt schnell weiterspielen, das ist gerade so spannend.
Sehr gut.
Tja.
Ja, in eine ähnliche Richtung geht der Link-Tipp vom Tobias. Der schreibt nämlich hier, ein Vorgeschmack auf Nvidia Insel gibt's in Camera Sim 2. Camera Sim, das war mal so eine Webseite, die so das Verhalten einer Kamera mit Belichtungszeit und Blende simuliert hat. Da gab's dann irgendwie so Personen und drehende Windräder und sowas und dann konnte man da so simulierte Fotos machen. Und das geht jetzt wohl in Version 2 in eine 3D-Welt, in der man sich dann frei bewegen kann und in der man dann mit Objektivwechseln und allem drum und dran tatsächlich, ja, fotografieren kann. Ja, finde ich auch eine coole Sache.
Ja, der nächste Schritt wäre dann noch, das Ganze in so eine VR-Geschichte reinzubacken.
Ja, der Schritt ist ja dann nicht mehr sehr weit, ne?
Eben.
Wenn du das erstmal digital hast alles, also virtuell. Ja. Sehr lustig, ja, Tobias. Muss ich mir mal angucken, wie das funktioniert. Aber das mit dem Firewatch klingt ja auch spannend.
Ist also total klasse. Und ich glaube, was kostet das? Ich glaube, 20€, 30€ oder so. Also ist jetzt nicht.
Finde ich jetzt für ein Spiel nicht
besonders. Ist für sowas viel, Schönes ne? Irgendwie richtig völlig okay. Also ja. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung empfehlen.
Ja, und wenn man dann schon am Firewatchen ist, vielleicht kann man das hier auch gebrauchen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, denn diese Folge wird präsentiert von enjoyyourcamera.com. Das finden wir großartig. Die geben uns immer schönes Spielzeug, was wir hier ausprobieren und vorstellen dürfen. Und du hast was gekriegt, das könntest du doch bestimmt bei so einer Firewatch gebrauchen, oder?
Das ist das Packpod. Welche Sendung ist gerade? 400?
50-7,
genau. Das kommt aus einem Kickstarter-Projekt wohl auch ursprünglich. Das Packpod ist, der Name ist wieder klasse. Das Packpod Adventure Tripod Allzweck-Kamera-Stativ mit Ninja-Spikes für Smartphones, Action-Kameras, System- und DSLR-Kameras.
Tja, SEO lässt grüßen.
Das ist geil, oder? Kannst du garantiert finden, auch beim Begriff Ninja.
Ja.
Das ist ein Stativ erstmal, also aber nicht so eins, wie man sich's vorstellt, so was man so vor sich auf den Boden stellt, sondern eher eins, was man so in irgendwelchen Umgebungen einsetzt, wo es vielleicht ein bisschen härter zugeht. Ist jetzt auch nicht mannshoch, sondern es ist eher ein kurzes Stativ, was dafür dann an allen möglichen Dingen befestigbar ist. Es hat an den drei Beinen auch noch drei Spikes dran, also du hast dann die Möglichkeit, da das irgendwo reinzudrücken in irgendwelche, in die Erde oder in irgendwelche Steine beim Klettern. Das ganze Ding ist natürlich wasserfest, hat unabhängige Verstellung von den Stativbeinwinkeln, hat einen zentralen Drehverschluss, kannst also zentral drehen und dann die Beine verstellen und dann wieder zudrehen. Längenverstellung, also Stative maximal 45 Zentimeter. Und ist ganz interessant.
Dieser Drehverschluss, der scheint mir ganz interessant zu sein. Das heißt, du machst irgendwie so eine Drehung, dann kannst du die Beinwinkel verstellen und wenn du dann an der zentralen Achse einmal drehst, dann bleiben die so, also dann sind sie fixiert, ne?
Und das Ding hat quasi überall Löcher. Und das ist sinnvoll, also nicht, weil es kaputt ist, sondern das ist sinnvoll. Das hat irgendwie 36 Befestigungspunkte, damit man das Ding auch an den unmöglichsten Orten befestigen kann. Also mit irgendwie, ja, mit irgendwelchen Kabelbindern oder sonstigen Befestigungsmöglichkeiten. Du kriegst das Ding einfach überall festgebunden, wo du willst. Das Ganze wiegt gerade mal 440 Gramm, besteht aus ABS-Kunststoff, ist dann bei der Kürze auch trotzdem einigermaßen rigide, ist belastbar bis 5 Kilogramm und hat, glaube ich, wie steht's hier, 29 Zentimeter Backmaß. Also sehr,
okay,
sehr handlich. Auf der Website, schaut es euch einfach mal an, auf der Website gibt es da auch eine ganze Menge Videos dazu. Eins davon fand ich ganz gut, oder finde ich eigentlich alle ganz gut, aber eins davon fand ich richtig gut, weil sie da auch noch ein bisschen so ganz ungewöhnliche Anwendungen gezeigt haben, wie man das Ding zum Beispiel sich auch an den Körper schnallen kann und wie man es als Handstativ verwenden kann, um dann mit einer Videokamera einigermaßen ruhige Bilder zu bekommen und so weiter. Also das ist so nach den Bildern ist es zwar erstmal so in so einem Adventure-Bereich zu Hause, aber ich denke, das kann man schon auch einigermaßen universell anwenden. Also das Packpot
hat das einen festen Kopf oder eine Schraube für
einen Kopf? Das hat oben so einen festen Kopf erstmal drauf. Du kannst dann aber auf den Kopf mit Sicherheit auch andere Köpfe oben drauf machen noch, wenn du meinst.
Ist das Kugel oder was hat er?
Nee, das ist keine Kugel, das ist ein flacher Kopf, aber okay. Wie gesagt, da passt mit Sicherheit was anderes
drauf. Kann man sich da eine Kugel drauf machen wahrscheinlich.
Und nicht vergessen, Ninja Spikes, ganz wichtig.
Ja, sehr gut.
Ja, hey, kein Stativ mehr ohne Ninja Spikes.
Alles ist besser mit Ninja.
Genau. Also, wir bedanken uns bei Enjoy Camera. Ihr bekommt natürlich auch 5% auf das Packport mit dem Gutscheincode HappyShooting2016.
Voll gut.
Voll gut.
Tja, da gibt's ein Buch. Das haben zwei Menschen, die gerade in Hannover wohnen, geschrieben zum Thema Fotografie und analog und so. Mhm.
Das ist jetzt auf Englisch raus.
Und das ist auf Englisch übersetzt worden und es ist jetzt nicht nur theoretisch, sondern das gibt's jetzt so richtig, ja.
Da ist jetzt die Papierversion raus und das Lustige ist, da das jetzt in den USA erstmal released worden ist, bekommen wir unsere Exemplare jetzt über den deutschen Verlag irgendwie um zwei Ecken rum zugeschickt. Das heißt, jetzt tauchen schon die ersten Fotos auf Twitter und Co., wo Leute dann das Buch schon haben und sagen, boah, hier, das Buch, toll, und einfach mal ein Foto davon irgendwie reinstellen. Und wir haben es immer noch nicht. Ich habe es immer noch nicht in den Händen.
Die Autoren selbst haben es noch nicht. Vielleicht müsst ihr euch das mal bestellen, dann kriegt ihr
ja,
das schneller.
Ja, das würde ich wahrscheinlich jetzt auch dann mal machen. Nee, wir warten jetzt, ganz sicher auch bei uns demnächst irgendwie in so einem kleinen Bäckchen werden ein paar Stück drin sein, aber wichtig ist erstmal, dass alle anderen das Buch zuerst bekommen. Wir haben es ja geschrieben und die Übersetzung gecheckt und Korrektur gelesen und das Layout gecheckt und so weiter. Da ist dann die Papierversion quasi nur noch die Kür und die kommt dann einfach auch noch irgendwann von selber. Also wer es sich anschauen möchte, es ist jetzt auch ob sogar hier in Deutschland vielleicht Bock hat auf das englische Buch, das gibt's jetzt auch sogar hier bei zum Beispiel Amazon als Titel The Film Photography Handbook.
David im Chat sagt, Amazon liefert halt schneller als der Verleger und fragt, ob es 20% dünner ist, weil es jetzt Englisch ist.
Ich weiß es nicht, also absolut analog, die deutsche Version ist ja auf ein richtig sattes Papier gedruckt worden und die Printqualität von dem Englischsprachigen soll auch sehr gut sein. Also auch die.
Ja, aber die Wörter sind doch kürzer.
Aber die Wörter sind kürzer. Ich weiß gar nicht, wie viel kürzer das ist. Ich habe jetzt die Wortzahl noch nicht durchgerechnet, aber es ist mit Sicherheit kürzer, klar. Weil
vielleicht sind die Fotos jetzt einfach größer.
Nee, also ich weiß es nicht, wie viele Seiten das jetzt sind. Man kriegt aber rein inhaltlich genauso viel fürs Geld.
Tja. Die Seitenzahl wird noch gefragt.
Habe ich nicht im Kopf.
Viele.
Man könnte mal kurz gucken. Steht das auf Amazon?
Keine Ahnung. Hast du nicht eins im Regal liegen? Ja, kein Englisches, ne?
Wir haben's haben es doch
ja
nicht. Gesagt.
Ja, aber ein Deutsches hast du doch da.
Ja.
Aber das zählt ja wieder nicht.
Seitenzahl, 282 Seiten, Printausgabe und absolut analog hat keine Seitenzahl. Ich habe es jetzt nicht hier liegen, sonst könnte ich ja direkt nachschauen. Das steht da nicht.
Ah, das Englische 282.
Genau.
Ja, das ist doch ordentlich. Naja.
Aber ich glaube, für uns ist das Deutsche interessanter. Und der John hat auch was Interessantes gelinkt. Der hat uns nämlich einen Link geschickt zu einem Miniaturfotostudio. Da hat der, ja, was ist er? Ich weiß gar nicht, was er ist. Bastler, Hobbybastler, keine Ahnung, Schreiner. Der Ali Alamedi hat ein Miniaturfotostudio gebaut.
Also und zwar so ein altes Porträtstudio.
So ein altes Ding im Stil der frühen 1900er Jahre. Er hat sich dabei orientiert an alten Fotografien, also hat richtig recherchiert, hat also wirklich die Epoche nachgelesen in Büchern und hat nachgeschaut, womit wurde denn da so fotografiert, was wurde da so fotografiert, was war zu der Zeit gerade aktuell. Und er sagt, man sieht halt erstaunlich wenig Fotos tatsächlich von Fotostudios. Weil es halt nicht so wie heute irgendwie so mit der Handykamera überall draufhalten, sondern wenn man ein Foto gemacht hat, hatte das eben auch einen gewissen Wert und das Studio war ja dazu da, um die Fotos zu machen.
Und die hatten keine Handykameras?
Nicht, um fotografiert zu werden. Naja, und er hat aber so ein paar Sachen, was er eben gefunden hat, wie eben so Einrichtungen aussahen, das hat er sich eben alles zusammengetragen, war natürlich alles schwarz-weiß aus der Zeit. Und ich finde das total faszinierend, mit was für einer Liebe zum Detail dieser Mensch da diese Miniatur gebaut hat. Der hat die ganze Inneneinrichtung, also nicht nur die Kameras, sondern Schreibtische, sonstige Möbel, Werbeplakate, die da so rumstehen und Requisiten und allem Pipapo, hat er alles in super frimeliger Feinarbeit nachgebaut aus Holz, Metall.
Und zwar nicht nur nachgebaut, sondern Pappe. Das auch noch so mit Patina versehen, dass alles benutzt aussieht und so.
Also die Fotos, die man dann sieht, wenn er seine Hände da nicht in dem Motiv da stehen hat, in der Miniatur, sondern du siehst die Miniatur selbst, dann wird zu denken, das ist echt. Das ist voll super. Also bis hin zu kleinen Kratzern am Holz und so. Unfassbar. Also das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das ist auf peterpixel.com. Den Link findet ihr auf happyshooting.de hier zur Folge 457. Großartige Sache. Also vielleicht guckt der Thomas da ja doch mal rein. Ich denke, da kann man schön was mitmachen. Wahnsinn. Ja, das ist sehr, 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 sehr positiv, was man sich da bauen kann. Aber man kann natürlich auch etwas destruktiver vorgehen, wenn man sich mit Fotografie beschäftigt.
Ist mir auch irgendwie rauf und runter durch die Blogs gegangen. Das ist schade eigentlich.
Ja, es geht um ein historisches Gebäude, was es denn nun nicht mehr gibt.
Collier's Historic Monroe Station.
Ja, heißt das. Steht in Florida, USA. Und da wollte wohl ein Fotograf Light Painting machen. Und wir haben das ja bei den Klostergeistern auch schon gemacht. Da hat ein Teilnehmer dann Stahlwolle dabei. Die kann man anzünden. Glüht dann so schön und brennt so vor sich hin. Und wenn man die um sich herum schleudert, gibt das eben sehr, sehr schöne Feuerbälle.
Lichtspuren,
Feuerbälle. Sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Aber wir haben das dann eben auf dem freien Feld gemacht. Und weil da immerhin noch eine Wiese ist, wurden auch Feuerlöscher daneben gestellt, damit man im Falle eines Falles da nicht gleich einen Flächenbrand hat.
Muss man jetzt echt sagen, das war tatsächlich so abgesprochen und hier auf jeden Fall mit Feuerlöscher raus und auf der großen Wiese, das dann also, weil es im Sommer ist.
Ne, weit weg von Bäumen und Sträuchern.
Weit weg von Bäumen und Gebäuden und so weiter, damit da garantiert nichts passieren kann. Und ja, da in USA ist das nicht so glimpflich abgegangen.
Genau, denn da hat der Fotograf sich wohl nicht so viele Gedanken gemacht und hat sich gedacht, ach Mensch, hier, das sieht bestimmt cool aus, Langzeitbelichtung von dem Gebäude, wahrscheinlich gegen den Abendhimmel, stelle ich mir auch irgendwie ganz imposant vor. Und dann dachte er sich wahrscheinlich, ach, das sieht wahrscheinlich noch cooler aus, wenn ich mich mit der brennenden Stahlwolle aufs Dach stelle und da ein bisschen rumschleudere und dann haben wir da so einen schönen Feuerball oben drauf. Ja, ist in die Hose gegangen, gab natürlich Funkenflug. Wer mal so Stahlwolle ausprobiert hat, der weiß, da fliegen ganz schön die Funken. Und ja, die Hütte, so ein Haus, Holzhaus, hat dann eben Feuer gefangen, war dann auch nicht mehr zu löschen. Also wenn das mal in Brand gerät, dann war es das auch. Ja, und nun steht da nur noch ein Haufen Asche. Das ist nicht so schön und wir wollen das einfach hier gerne mal verlinken, damit, wenn ihr mal irgendwie eine tolle Idee habt, da vielleicht nochmal zwei Schritte weiter denkt und das eben entsprechend absichert. Aber ich glaube, unsere Hörer, die machen hier auch einen Facepalm, wenn sie das lesen.
Ja, kannst eigentlich nur Kopf schütteln.
Ja, ich weiß auch nicht, was einem einfällt. Echt.
Also, und zwar ist das jetzt, also zum einen ist es natürlich scheiße für dieses Gebäude, also für ein historisches Gebäude, ein Landmark, was jetzt quasi weg ist, wegen dieser blöden Strunzdummheit von diesem Fotografen. Zum anderen beschädigt das aber natürlich auch den Ruf der gesamten Branche. Alle Fotografen werden jetzt in den Leuten, in den Augen der Leute, die das lesen, erstmal als etwas, etwas schlechter dargestellt oder werden schlechter dastehen, weil du bist ja einer von denen, die ihre Gebäude abbrennen. Also ich finde das nicht gut, überhaupt nicht gut.
Nee. Naja. Seid ein gutes Vorbild und dann kann da nichts mehr schief gehen.
Tja. So, du hast eine ab ausgegraben, die ersetzt auf iOS die Camera Roll.
Ja, ich würde eher sagen unterstützt.
Unterstützt. Mhm. Was macht das Ding?
Ist eine Alternative.
The Roll heißt es.
The Roll ist von der Firma IM, schreibt sich wie das Auge und EM, also EYEEM, IM. Ja, und das ist im Grunde genommen eine Fotoroll, also wie heißt das Ding im Deutsch?
Camera Roll,
dieser Fotostreifen, also diese Fotos auf dem iPhone halt. Da, wo man drauf tippt und dann alle seine Bilder sieht. Das Problem, was ich mit dieser iOS-App immer habe, mit der Original-App, dass ich relativ schwierig ältere Bilder wiederfinde. Also man sucht dann nochmal irgendwie ein Foto, was man gemacht hat von einer Landschaft oder einem Tier oder einer Person, ein Porträt oder irgendetwas sucht man wieder. Und mich nervt das halt tierisch, dass du das nur nach Zeit sortiert hast, aber du hast keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche Stichworte zu geben oder sowas. Das heißt, ich müsste mir eigentlich mal angewöhnen, alle Bilder, die ich mache, sofort oder dann eben am Abend, wenn ich da ein bisschen Zeit finde, in irgendwelche Ordner in irgendwelche Alben zu sortieren, weil sonst habe ich irgendwie keine Chance, die wiederzufinden. Das macht man natürlich nicht, wenn man schon zigtausend Bilder da irgendwie drauf hat. Ja, und IM hat da jetzt vielleicht eine Lösung dafür gefunden. Die analysieren nämlich diese Bilder und machen jetzt verschiedene Dinge damit. Also zunächst mal läuft das mit Unterstützung eines ihrer Webservers. Sie laden aber nicht das ganze Bild irgendwie auf diesen Webserver. Das wäre viel zu langsam, schreiben sie auch. Das machen sie eben nicht. Sondern ich nehme an, dass da vor Ort auf dem Rechner irgendeine Analyse auf diesem Bild passiert, ähnlich wie Siri das mit der Sprache macht. Und dann wird halt ein gekryptetes Analyse-File zu dem Server geschickt, wonach der eben dieses Bild dann weiter verwalten oder verarbeiten kann. Und der analysiert das eben und kann jetzt ähnliche Bilder, die auch hintereinander sind in der Camera Roll, zusammenstapeln. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo an einem Ort ist und macht mehrere Aufnahmen mit so leicht anderem Blickwinkel oder ja, verschiedenen Ausschnitten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese IM Roll das Ganze zusammenstapelt und dann hat man eben nicht mehr einen unübersichtlichen Wust von 30 Fotos oder sowas, wo man dann erstmal durchscrollen muss, sondern man hat da ein Bild, da steht eine kleine 30 dran, ähnlich wie die Stapel von Lightroom, tippt man da drauf, dann ist das Titelbild ist dann groß oben drüber und die anderen unten drunter und man kann auch entscheiden, welches das Titelbild sein soll. Er versucht automatisch zu analysieren, welches das Beste ist und packt das nach oben, da gibt es so einen Score. Das funktioniert bei mir nicht so prima, also meistens finde ich andere Bilder besser als der Algorithmus. Aber das Stapeln hat ganz gut funktioniert. Was aber noch interessanter ist, das Ding vergibt automatisch die Stichworte. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel ein Foto gemacht von einem Paket. Das habe ich eigentlich nur gemacht, um das Tanja zu schicken. Also das Bild, nicht das Paket. Und da hat er mir dann reingeschrieben, das wäre ein Close-Up, Information, White, also Farbe Weiß ist da halt drauf. Oder ich habe hier ein Foto gemacht von dem Fritz-Phone, was ich hier gerade mir angeschafft habe. Und da sind dann die Stichworte Technology, Connection, Wireless Technology, Telefon, Laptop allerdings auch, Close-Up, Convenience, Elevator, warum auch immer, Telecommunications Equipment. Also zum einen merkt ihr, das ist alles Englisch. Es gibt da wohl noch keine deutsche Version davon. Wer weiß, was da mal kommt. Und es sind natürlich auch ein paar Stichworte dabei, die dann irgendwie nicht so ganz treffen. Wenn ich jetzt aber eben zum Beispiel auf dem iPhone mal Fotos von Telefonen suche, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich auch wirklich alle Fotos von Telefonen finde. Und das finde ich immer ziemlich cool. Außerdem, wenn man das Bild antippt, sieht man die EXIF-Daten. Manch einen interessiert das. Ich muss sagen, bei einer iPhone-Kamera interessiert mich das relativ wenig, was da gerade für eine Blende eingestellt war. Macht er eh automatisch. Naja, und man kann da dann eben suchen über die Stichworte. Ne? Dann tippst du auf die Lupe und sagst, jetzt zeig mal hier, was weiß ich, Landscape oder zeig mal Flower oder zeig mal Animal. Bei manchen meiner Animal-Fotos hat er auch tatsächlich Horse erkannt. Also das, meistens sind da eben Pferde drauf. Bei manchen hat er es erkannt. Bei vielen glaube ich einfach, wenn der Algorithmus sich nicht wirklich sicher ist, dann belässt er es bei Animal, bevor er da ein falsches Tier zuordnet. Das scheint also, mir jedenfalls so.
Flickr kann ja schon relativ zuverlässig zwischen Hunden und Katzen unterscheiden.
Ja, also ich denke, hier wird ein ähnlicher Algorithmus dahinter stecken. Und jetzt habe ich mich gefragt, diese App ist natürlich, was heißt natürlich, aber sie ist kostenlos. Kann man sich einfach runterladen und benutzen. Und dann fragt man sich natürlich, nanu, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Klauen die mir vielleicht doch die Fotos? Obwohl sie ganz, ganz deutlich sagen, wir wollen eure Fotos gar nicht haben. Wir brauchen den Server für die Analyse, aber die Fotos bleiben bei euch. Da habe ich sie einfach mal gefragt, was denn da das Finanzierungsmodell ist. Und sie haben mir auch gleich geantwortet und haben gesagt, dieses IM integriert sich in deren IM Market. Das ist deren eigentlicher Geschäftszweig oder das eigentliche Geschäftsmodell. Die haben einen Market, ja. Und auf diesem Market kann man seine eigenen Fotos anbieten und verkaufen und bekommt dann eben eine Gewinnbeteiligung. Ich habe jetzt nicht die genauen Details, das könnt ihr euch selbst gerne mal anschauen. Und die Idee ist jetzt natürlich, mit dieser App mehr Fotos auf diesen IM Market zu kriegen, also mehr Kunden zu gewinnen, und an jedem Umsatz verdienen die natürlich. Und das ist das Geschäftsmodell, und das finde ich jetzt erstmal durchaus legitim. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt erst seit ein paar Tagen drauf, ich habe das jetzt 2-3 Mal ausprobiert, neue Fotos kommen da dann rein. Man muss es einmal aufrufen dann, wenn man neue Fotos gemacht hat, dann connectet er sich zum Server und analysiert die. Ich hatte hier geschrieben in unserer Note rasend schnell. Das war auch tatsächlich so. Also ich habe diese App installiert und dann fängt er sofort an, die ersten Bilder durchzuanalysieren und zu taggen. Schon, um dir mal nur ein Beispiel zu zeigen, wie das so funktioniert.
Du hast aber deine Bilder alle bei dir lokal auf dem Phone, richtig?
Auf dem Phone, ja, ja.
Genau, weil ich habe nämlich meine Bilder alle in der Cloud liegen.
Ah, das könnte natürlich ein Problem sein.
Und dann auch locker irgendwie 10.000 oder mehr Bilder drauf. Mhm. Und der ist einfach mit dem initialen Indizieren nicht fertig geworden hier.
Der, also ich hatte das Problem in dieser Demo, als ich das gestartet hatte, da war ich unterwegs. Da hatte ich einen sehr, sehr guten 3G-Empfang. Ah. Und da hat er so die ersten 3, 4, 5 Bilder irgendwie so als Demo hat er durchgezogen und hat dann aber abgebrochen, weil er natürlich den Datentarif da nicht belasten will. Denke ich mal, da sind sie relativ clever. Und haben gesagt, verbinde dich mit dem Wi-Fi, um den Rest zu machen. Und dann war ich hier zu Hause bei meiner 2-Mbit-Leitung im Wi-Fi und da war das nicht mehr so rasend schnell. Mhm. Aber ich habe ihn dann einfach mal am Abend durchlaufen lassen und irgendwann sehr spät abends hat er dann gesagt, jetzt ist er fertig.
Ja, also bei mir hat er nach 2 Tagen war der noch nicht durch. Ich vermute, weil er dann eben Folgendes machen muss. Also der lädt nicht die Bilder komplett hoch. Das ist, glaube ich, nicht so.
Nee, das würde zu lange dauern.
Das werden irgendwelche reduzierten Versionen oder vielleicht sogar nur irgendwelche Fingerprints davon sein. Und dann muss er aber halt erstmal, bevor er das hochlädt, muss er natürlich erstmal die Versionen von der iCloud runterladen. Und das mach mal bei 10.000 Bildern.
Ja, das ist natürlich dann doof, ja.
Also das ist nach mehreren Tagen einfach noch nicht fertig gewesen. Und ich glaube, den Fall, und das hier an einem relativ schnellen WLAN, und das war dann irgendwie, wurde mir dann einfach auch zu doof. Was dann schon zwischengetaggt ist, das kann man tatsächlich dann auch schon verwenden und durchsuchen, aber es, ja.
Das macht erst Spaß, wenn alles getaggt ist.
Ja, also der Mehrwert hat sich mir da noch nicht so ganz erschlossen und irgendwann war es mir auch zu doof, weil das Telefon irgendwie mehrere Tage da Daten rumgeschaufelt hat und dabei irgendwie immer schön auf Spiegeleierbrattemperatur gekommen ist. Und das war mir dann irgendwann zu blöd. Also das Onboarding ist mir für solche Fälle einfach noch zu holprig.
Ja, das war bei mir tatsächlich nicht so. Also das Telefon blieb kühl. Also da war keine höhere Last irgendwie festzustellen. Aber ich hatte hier roundabout 3.700 Fotos, so über einen groben Daumen. Und das hat halt dann hier auf meiner Wi-Fi-Leitung tatsächlich ein paar Stunden gedauert.
Tja.
Nur ja. Es ist nicht immer hundertprozentig von der Trefferquote und eben leider Englisch. Aber ich finde persönlich, das ist ein Blick wert. Der Einwand von Chris ist nicht von der Hand zu weisen. Das heißt, wenn ihr die Fotos in der iCloud liegen habt, was ich eben nicht habe, dann könnte es sein, dass das vielleicht nicht so ganz rund läuft. Nun ja. Ist aber auch die erste Version, wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht kauft Apple das auch auf und baut Silber ein. Apropos Tja. Einbauen.
Udo hat uns Feedback geschickt.
Ja, mach mal.
Zu 455. Er schreibt was zur Nutzung von Erweiterungen in der OS X Foto ab. Und zwar schreibt er, ich benutze die Fotos ab zur Verwaltung und Bearbeitung meiner Bilder. Vorher war bei mir Aperture in Verwendung. Der Katalog umfasst zurzeit ca. 30.000 Bilder auf einem 21,5 Zoll Mac. iMac Ende 2013 mit 8 GB Speicher und 1 TB Fusion Drive. Wichtig ist, dass man konsequent verschlagwortet und nur intelligente Alben nutzt. Das heißt, die gesamte Struktur meines Katalogs entsteht virtuell durch eine Vielzahl von Tags.
Das ist schon mal clever.
Also Smart Albums und dann machst du Tags und dann landet das automatisch in den verschiedenen Sammlungen quasi. Die Cloud-Funktion benutze ich nicht. Für uns ist allerdings wichtig, dass wir unsere Bilder am Fernseher betrachten können. Das erreicht man mit dem neuen Apple TV. Ja, das integriert natürlich alles schön, wenn man das dann alles aus gleicher Hand nimmt. Ich habe in der letzten Zeit einige der angebotenen Erweiterungen gekauft und getestet. DxO Optics Pro für Fotos, verbessern Funktionen, kann Verzeichnungen korrigieren, die Funktion DxO Clearview. Prime Styles liefert eine Reihe professioneller, in Anführungszeichen professioneller, Farbvorlagen, von denen ich meistens nichts besonders schön finde. Zum Glück kann man die Intensität regeln. Hauptsächlich verwende ich SnapHeal, ein Retuscheprogramm, und Tonality, ein Tool zur Black- und Schwarz-Weiß-Konvertierung. SnapHeal lässt eigentlich keine Wünsche offen. Ich bin bisher noch nicht an Grenzen gestoßen. Hauptsächlich retuschiere ich damit schlechte Scans meiner Schwarz-Weiß-Negative. Tonality ist ein wirklich professionelles Programm. Es gibt schöne Presets, die man als Grundlage eigener Entwicklungen nehmen kann. Man kann alles einstellen. Farbtemperatur, Helligkeit, Kontrast, Farbkanäle, Lichter, Schatten, Gradationskurven, Ebenen, Verwaltung und so weiter. Mehr brauche ich nicht.
Der entscheidende Nachteil, Riesenliste.
Nicht schlecht. Der entscheidende Nachteil der Fotos-App überträgt sich auch auf diese Erweiterungen. Man kann bei der Verwendung als Plugin immer nur ein Bild bearbeiten. Aber ich hoffe, das wird sich mit den nächsten Updates bessern. Gruß, Udo. Das ist auch einer deiner größten Kritikpunkte.
Das ist einer meiner größten Kritikpunkte, ja. Da hatten ja alle drauf gehofft, dass die Fotos-App vielleicht ein adäquater Ersatz für Aperture werden könnte, wenn eben mit den entsprechenden Erweiterungen da auch Bearbeitungsmöglichkeiten Einzug finden. Und ja, es gibt da schon ein paar tolle Erweiterungen. Also Udo hat hier einige aufgezählt, ne, DxO Optics. Da kannst du dann eben auch die Kameraverzeichnungen ausgleichen und solche Geschichten machen. Das ist alles super. Und auch Tonality, ich habe es jetzt mir selbst noch nicht runtergeladen, weil ich es einfach nicht mehr brauchte. Ich war ein paar Mal kurz davor, habe aber da Videos gesehen und das scheint mir eine wirklich sehr, sehr schöne Schwarz-Weiß-Konvertierungssoftware zu sein. Da kann man bestimmt tolle Sachen mitmachen. Aber mir persönlich zum Beispiel hilft es überhaupt fast nie irgendetwas, nur ein Bild zu bearbeiten, um dann beim nächsten Bild wieder von vorne anzufangen. Ich habe jetzt gerade wieder ein ganz, ganz kleines Shooting in Lightroom importiert, habe ein Bild bearbeitet, habe die 10 folgenden Bilder markiert, habe gesagt, synchronisieren. Dann ist das Gros erledigt. Das komplette Farbschema bis hin zu Farbverläufen, die ich mir dann über den Himmel gelegt habe, also Gradationsfilter über den Himmel. Und dann gehe ich einfach nur noch die restlichen 9 Bilder ganz kurz durch und verschiebe den Gradationsverlauf ein kleines bisschen, weil der Ausschnitt vielleicht ein bisschen anders ist, oder ich schmeiße ihn weg, weil die Belichtung da eh anders war. Aber ich muss nicht wirklich alles nochmal von vorne machen. Und dieses Synchronisationsfeature, das hat eben Aperture gehabt, das hat Lightroom, das haben sie eigentlich alle, die größeren RAW-Entwickler. Und das fehlt bei der Fotos-App komplett. Also Udo, ich bin da bei dir. Da muss irgendwas passieren. Ich bin mir halt bei Apple überhaupt nicht mehr sicher, ob die sowas überhaupt auf dem Schirm haben. Weil ich meine, wenn sie da eine professionelle Fotobearbeitung, die sie in ihrem Hause ja hatten, einfach mal so wegwerfen und sagen, machen wir nicht mehr. Und stattdessen haben sie sogar ein iPhoto, was so schlecht eigentlich nicht war, auch komplett weggeworfen, um das jetzt durch Fotos zu ersetzen, wo eigentlich fast gar kein UI mehr da ist, sondern das sieht im Grunde genommen so aus wie auf einem iPhone oder iPad. Einfach alle Fotos irgendwo in dem Grid untereinander und dann sieh mal zu, wie du damit klarkommst. Ich sage das jetzt mal so ganz ironisch, weil ich mag die App einfach nicht. Ich finde das ein bisschen komisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Apple innerhalb der näheren Zeit irgendjemand da aufsteht und sagt, wir müssen hier mal Synchronisationsfeature anbieten über mehrere Fotos oder die Verwaltung mal verbessern. Das Ich habe da so meine Bedenken. Das Gleiche gilt eben hier auch für Stichworte vergeben und Suchen machen und sowas zu synchronisieren. Das, ich weiß es nicht. Ich hoffe da nach wie vor eher auf den Drittanbietermarkt.
Auf den Drittanbietermarkt? Ja. So wie Adobe zum Beispiel.
Ja, da hast du ja eine neue Erfahrung schon wieder gemacht, ne?
Ich muss mal kurz tief Luft holen und
ja, meine Ader kannst du mal kurz die Krawatte ein bisschen lockern. Ne?
Ich muss gerade mal überhaupt die obersten drei Knöpfe aufmachen hier, weil der Hals so dick ist.
Gib doch mal kurz den Spielplatz. Was war eigentlich die Aufgabe? Was wolltest du denn machen?
Ja, ich habe ja letztes Mal erzählt schon, dass ich mein Adobe Creative Cloud Updater, also das Ding, was oben im Menü sitzt, rechts oben, und wo quasi immer drin steht, hier, die Apps, es gibt ein Update, klick mal. Das Ding ist ja auch ein Stück Software, das muss ich auch ab und zu selbst updaten.
Ja.
Warum das ständig passiert, ist eine andere Frage, das weiß keiner so genau, aber es ist halt so, immer wieder mal sagt das Ding, oh, der Updater ist nicht up to date, updaten Sie den Updater. Allein das ist schon irgendwie schulterzuckwürdig. Ja, dann, ging das aber nicht. Also ich habe dann hier, weil ich viel zu tun hatte, auch mich nicht groß drum gekümmert, ne, weil das der Updater sagte halt, ich habe ein Problem, ich kann nicht mehr und Fehler Nummer XYZ, da kam halt irgendeine Nummer hinten raus und ich habe das aber erstmal ignoriert, weil ich habe ja Photoshop Lightroom, die tun ja, aber irgendwie war das halt ein bisschen doof dann und aber ich habe es so lange ignoriert, bis dann irgendwann Lightroom und Photoshop angefangen haben, sich zu beschweren, weil wenn die eine gewisse Zeit lang nicht nach Hause telefonieren können, das sind ein paar Wochen, dann fangen die an und sagen, oh du, ich muss mal, ne, weil die wollen ihre Lizenzen checken und so weiter.
Na klar.
Also dachte ich, na, oh scheiße, muss ich jetzt doch daran. Dann habe ich erstmal nach der Fehlernummer gegoogelt. Und dann, also die haben sich übrigens beschwert, aber lassen einen dann doch weitermachen. Also die geben einem quasi eine Schonfrist. So, dann habe ich nach der Fehlernummer gegoogelt. Das Suchergebnis kam dann, der Top-Treffer kam natürlich nicht von Adobe, sondern von irgendwo anders, ne? Third Party. Und da steht dann, ja, du musst das erst deinstallieren nach folgender Anleitung und dann nochmal neu installieren. Also
den Installer oder das ganze Creative Cloud?
Den Installer musst du deinstallieren und an nochmal neu installieren. Das ist eine Anleitung für Windows und für einen Mac. Uninstall the Creative Cloud Desktop App on Windows und on Mac und überhaupt, dann musst du dir tatsächlich bei Adobe so einen Uninstaller runterladen.
Ach, der ist noch nicht dabei.
Der ist noch nicht dabei.
Okay.
Dann machst du diesen Uninstall und dann machst du einen Neuinstall. Also, dann lädst du dir den Installer wieder runter.
Okay.
Also, das kann man allein das schon. Hallo Adobe, es ist ein Stück Software, was dazu da ist, Software zu installieren. Und das ist so kaputt, dass ich, nee, also, das geht schon mal gar nicht.
Ja gut, aber du hast es deinstalliert gekriegt und hast es dann neu installiert.
Genau. Das ist doch erstmal schön. War dann schön. Das ging dann irgendwie, also, auf der Seite, wo man den runterlädt, kriegst du erstmal einen Verkaufsversuch um die Nase, ne? Unsere neuen Trainingsangebote muss ich erstmal so drumrum klicken, dann wollen sie deine Telefonnummer wissen. Wozu wollen die meine Telefonnummer wissen?
Ja, die wollen dich anrufen natürlich.
Ich will nicht von denen angerufen werden. Und dann lassen sie dich endlich nach so einem kleinen Spießrutenlauf den Installer downloaden.
Yay. So.
Das ist schön. Den starte ich dann auch. Das ist ein DMG, wie man es so kennt bei Mac. Mhm. Und der startet und dann kommt erstmal die Frage von der Sandbox. Wollen Sie das Programm wirklich starten? Von einem Drittanbieter. Sie haben es noch nicht mal signiert, das Ding.
What?
Ja, das fand
ich irgendwie. Adobe signiert ihre Mac-Software.
Also zumindest kam die Meldung. Sind Sie sicher? Sie haben das aus dem Web runtergeladen und überhaupt. Dann fängt der Installer an. Das ist ein relativ kleines Stück Software. Und dann fängt der an, selber Creative Cloud Desktop runterzuladen.
Ich habe jetzt hier kein. Hat bestimmt unter der Haube erstmal ein Flash drauf gedrückt.
Wahrscheinlich. Na, ja. Dann würde mich nicht wundern. Dann lief das lange. Es lief lange. Nach 10 Minuten immer noch. Ich habe hier eine, also hier gehen irgendwie
10 Minuten.
Hier gehen irgendwie 50, 60 Megabit durch die Leitung. Aha. Nach 10 Minuten blieb der einfach stecken.
Kann das also sein, dass das Problem weltweit noch ein paar mehr hatten gerade?
Nee, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Da blieb der stecken.
Wir sind aber noch der Installer ist jetzt schon drauf. Du bist jetzt schon beim Creative Cloud.
Ne? Nein, der Installer ist drauf und läuft und der holt jetzt Sachen nach. Der lädt ja quasi Sachen nach.
Okay.
So, der lädt quasi den eigentlichen Updater oder so.
Ja, verstehe. Das heißt, du hast nur den Installer für den Installer
genau geladen. Jetzt bin ich ja nicht ganz doof.
Das ist so Windows-Denke ist das.
Genau, jetzt bin ich ja nicht ganz doof.
Oh, feier.
Und habe dann mal den Activity-Monitor aufgemacht. Das ist die Aktivitätsanzeige. Da steht dann drin, welche Prozesse laufen und so weiter. Weil ich weiß ja so ungefähr, wie es da unter der Haube aussieht. Und dann habe ich mal geguckt, weil das irgendwie dachte ich, da ist ja irgendwas kaputt. Und dann lief das Adobe-Lick-Util, das ist also das License-Utility, mit der Meldung Not Responding. Lass mich zählen, das sind irgendwie so circa 20 Mal.
Was?
Da lief ein Prozess 20 Mal.
Ist da wahrscheinlich immer stecken geblieben und da hat das Ding das neu gestartet, oder?
Wahrscheinlich.
Endlosschleife, ich höre dich.
Also Schleudertrauma durch Kopfschütteln in dem Moment schon. Also da bis dahin bin ich also da nur ungläubig da gesessen, hab weit Mund Kiefer hing so auf Schreibtischhöhe ungefähr. So, was? Ne? Dann habe ich diese Prozesse abgeschossen. Hab
Moment,
das Ding,
wie viel Zeichen hat denn die Lizenz eigentlich? Der Code? Sind das vielleicht 20 Stellen? Vielleicht muss er für jedes Zeichen einen ins Nass egal.
Die Lizenz, die siehst du doch gar nicht mehr, wenn du diese Cloud hast.
Nee,
da hast du ein Login nicht. Und dann ist das da für dich verwaltet. Egal.
Ja.
Dann habe ich diese Prozesse alle abgeschossen. So einen nach dem anderen. Peng, 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 weg. Und dann war die Installation plötzlich fertig. Dann mir, oh, das also ist
richtig
ein
gutes Gefühl hat man da nicht bei.
Ne? Nee, dann hat er auch plötzlich irgendwie die installierten Apps nicht mehr gefunden.
Gut, aber das ist jetzt auch in Ordnung. Also wenn man unter der Haube Dienste wegschießt, dann darf
sollte
man
auch
kein...
Tun.
Ja.
Das sollte man, also das hat mich alles schwer an Windows XP oder Windows 98 erinnert. Dann war das, dann habe ich es also nochmal versucht. Also tatsächlich in dem Moment habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal clean. Habe alles gekillt, was an Adobe-Prozessen lief. Wirklich alles weggemacht, sodass Adobe quasi nicht existiert. Hab den nochmal deinstalliert, neu installiert. Ist wieder stecken geblieben.
Nein.
Das kann doch wohl nicht wahr sein. Danach nochmal deinstalliert. Also da war ich jetzt dann ungefähr schon eine Stunde mit dem Scheiß beschäftigt. Für eine Software, für die ich ordentlich Geld zahle. Ne? Also das ist... Dann habe ich es nochmal deinstalliert. Dann habe ich gedacht, na gut, dann boot mal den Rechner neu. Weil der Installer...
Kann auch
übrigens,
mal helfen. Ja.
Genau, der Installer, der dann mittlerweile irgendwie als sogenannter Zombie-Prozess lief, war nämlich nicht umbringbar. Den konnte man nicht mehr killen. Das war also... Ja. Das nennt man dann auf Unix einen Zombie. Also selbst in dem Force-Quit-Bereich, da wo man normalerweise so Prozesse abschießt, die sich nicht benehmen, war der nicht zu sehen, ne? So auf Kommandozeile auch nicht.
Da
also es war
irgendwelche fragmentierten Reste rum und
Wei. Dann Reboot. Sagte, okay, ich find's zwar doof, weil eigentlich müsste ich das nicht tun, aber gut. Dann lief der Installer durch, war auch nicht viel schneller als vorher, aber lief dann irgendwann auch durch. Hat dann auch Lightroom Photoshop auf den neuesten Stand gebracht, so hooray, hat nur eine Stunde gedauert.
Also Installer durchgelaufen, genau. Lightroom Update durchgelaufen.
Genau, und ich denke so, ja, jetzt ist alles super, alles klasse, alles toll. 2 Tage später startet Lightroom mit der Meldung, dass meine Trial-Version noch 30 Tage dauert, ob ich das Produkt jetzt lizenzieren möchte. Das musst du dir geben. Also ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus über diese Firma. Das ist so unsäglich. Ich meine, Lightroom ist so ein gutes Produkt. Ja, der hat auch seine Probleme. Der hat auch ist auch nicht so schnell wie andere und so weiter. Aber er hat die Datenbank und ist wirklich ein wichtiges Produkt und so weiter. Und das Drumherum, das macht der Prakti, glaube ich. Das macht irgendjemand, der gerade frisch von der Schule kommt und der noch keine Ahnung hat und noch grün hinter den Ohren ist und das gibt man dann so dem Praktikanten, der kein Geld bekommt, ne, und sagt, hier, du mach mal Installer, mach mal gut, du kannst das, ne, da, hier ist die Anleitung, mach mal.
Das klingt wirklich so, als ob die da überhaupt nichts investieren. Mann.
Also ich bin so angefressen von Adobe mittlerweile. Ich hoffe, das hört jemand von Adobe jetzt. Ich kann echt nicht mehr guten Gewissens den Leuten empfehlen, diese Software zu verwenden. Wenn die Installer schon so ranzig sind, was ist denn dann mit dem Rest? Da ist doch, da stinkt's doch.
Und ich kann nur immer wieder sagen, ich habe ja eine totale Aversion gegen Abos und sowas. Ich mag das nicht, weil für mich fühlt es sich immer besser an, wenn ich einmal Geld ausgebe, dann da ja, kann ich
das. Das ist aber das nee, ist ein auf, psychologisches Thema.
Ja, genau, es ist psychologisch. Aber dann habe ich eben einmal Geld ausgegeben, auch wenn es vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld ist, aber ich weiß, worauf ich spare, ich gebe das aus. Und wenn ich dann irgendwie 5 Jahre kein Geld ausgeben kann oder möchte, läuft die Software einfach weiter. Auf diesem Stand muss ich vielleicht den alten Rechner aufheben mit dem alten System, wenn es auf dem neuen nicht läuft. Ja. Kann ich aber machen. Beim Abo habe ich halt diese Option nicht und deswegen mag ich das nicht. Das ist so der Hintergrund, warum ich Abos nicht mag.
Aber das ist eher so ein Bauchgefühl.
Ich war aber, gerade als diese Photoshop- und Lightroom-Kiste in dieses Angebot gerutscht ist, dass du irgendwie für unter 10 Euro oder sowas, konnte man da ja für ein Jahr irgendwie mal einsteigen und danach dann irgendwie 12, 13 Euro im Monat, da war ich mal kurz davor zu sagen, das machst du vielleicht, weil gerade Lightroom ist eine Anwendung, die mache ich wirklich, also mal mindestens einmal in der Woche auf, manchmal jeden Tag. Da arbeite ich ständig mit und das hilft mir und da macht es irgendwie Sinn. Und da habe ich gedacht, ja Mensch, dann wirfst du da Geld rein und vielleicht hat Adobe dann regelmäßigen Geldfluss und dadurch eine Motivation, irgendwie tolle Feature einzubauen, das Produkt voranzubringen. Und habe gedacht, vielleicht wartest du erstmal ab, wie das mit dieser CC-Version läuft. Und ganz ehrlich, damals, als das CC rausgekommen ist, ich habe die Version 6 als Standalone runtergeladen, bezahlt, also gekauft, bezahlt, runtergeladen, installiert. Da hast du noch nicht das CC am Laufen gebracht. Da habe ich schon gedacht, eigentlich müsste das doch für die Abo-Kunden schneller gehen als für die anderen Käufer, aber okay. Und jetzt höre ich immer wieder, nicht nur von dir, sondern von allen Seiten, oder von vielen Seiten, dass sie nur Probleme mit diesen Abo-Dienst dabei Adobe haben. Und ganz ehrlich, also Adobe, wenn ihr hier zuhört oder wenn das jemand mal weitergeben kann, diesen Ausschnitt, also mit dieser Politik kriegt ihr mich erst recht nicht ins Abo.
Ja, und mich ganz schnell da raus, weil ja. In dem Moment, wo Affinity oder Serif Affinity, wie es dann auch immer heißen mag, Digital Asset Management oder sonst was rausbringt, was auch nur irgendwie, auch nur geringst möglich dem Lightroom das Wasser reichen kann,
ja.
Dann bin ich raus.
Ja, geht mir
aus. Dann kriegt ihr mein Geld nicht mehr, weil diese unterirdische Qualität eurer Software, liebe Firma Adobe, die könnte in der Pfeife rauchen. Der David hat übrigens noch einen guten Punkt, das kann man ruhig den Praktikanten schreiben lassen. Wenn es nachher in der Qualitätssicherung nicht durchfällt.
Richtig.
Also das ist tatsächlich richtig so. Dass,
dem Praktikanten trifft dann nicht die Schuld.
Der Praktikant hat wahrscheinlich einen super Job gemacht für seine Verhältnisse und es hat halt hinterher keiner mehr angeschaut. So fühlt sich das ungefähr an.
Yep.
Also ich bin echt entsetzt und erschüttert ja. Über diese absolut ranzige Softwarequalität.
Bist du denn jetzt immer noch in der Demo-Modus oder hast du das gefixt gekriegt?
Das ging dann. Ich habe mich nochmal aus und nochmal eingeloggt und dann war das auch irgendwie okay. Aber das sowas darf nicht kommen. Das ist allein diese Updater. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Da würde ich mich schämen. Da würde ich nachts nicht schlafen können vor Scham, wenn ich so eine Software meinen Kunden verkaufen würde.
Ja.
Also wer kann denn da noch gut gewissens arbeiten und so einen Müll abliefern?
Ich verstehe das auch nicht.
Also das geht nicht.
Und ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum sie den Softwarepreis so weit senken mussten. Adobe hat früher mal, weiß ich nicht, irgendwas, wie viel waren es, 180 im Update oder so oder 120 und
naja gut, der Software neu geht allgemein 200. Den Preis runter und die Globalisierung, die macht natürlich
ja, auch einfacher für alle. Das musst du aber nicht tun. Also wenn du ein Produkt hast, was zieht, dann musst du das nicht tun. Und ganz ehrlich, mit dieser Software habe ich Geld verdient. Ich habe damals für Lightroom wirklich sehr, sehr gerne einen dreistelligen Betrag bezahlt. Und ich habe schon ein bisschen geschluckt, als Aperture da mit den Preisen runtergegangen ist, als dieser App Store kam. Und meiner Meinung nach hätte Lightroom da nicht mitziehen müssen. Sie haben das aber gemacht und das weiß ich auch noch nicht, was ich da für eine Schlussfolgerung draus ziehe. Aber offenbar stehen die selbst nicht so hinter ihrem Produkt, dass sie es für nötig hielten, da irgendwie gegenhalten zu müssen mit dem Preis. Weil wenn du anfängst, über den Preis zu kämpfen, dann hast du den Kampf um die Qualität doch schon längst aufgegeben. Und das scheint bei Lightroom auch der Fall zu sein. Das ist, ich prangere das an.
Ich bin auf jeden Fall sehr, naja, sprachlos bin ich nicht wirklich, wie man gerade gehört hat. Aber eigentlich bin ich sprachlos. Eigentlich schon.
Tja.
Na gut. Wo geht das hin? Wo geht das hin?
Wollen wir mal zum nächsten Thema?
Ja, wir müssen.
Machen wir das mal.
Ansonsten.
Kühl dich wieder ein bisschen ab.
Ja. Kann mir jemand mal ein Eisbucket bringen, bitte?
Denn die Community war auch entsetzt. Der ging es also ähnlich wie dir gerade mit Adobe. Und zwar, als herauskam, dass Steve McCurry, sehr, sehr bekannter Fotograf, seine Fotos manipuliert hat. Und das ist rausgekommen, weil wohl verschiedene Versionen eines Bildes auf der Webseite, genau, es war ein Print, ein Bild aus Kuba ist aufgetaucht mit einer ziemlich verpfuschten Retusche. Da ist irgendwas wegretuschiert worden und dabei ist so richtig so ein Stempel versetzt worden, dass ein Stück von einem Mast irgendwo an das Bein von der Person gehängt worden. Also ich nehme mal an, dass da einfach irgendein Stempel aus vorherigen Bildern so mit Lightroom einfach aufs nächste versetzt wurde. So sieht das aus.
Ist so wie so diese Photoshop-Desasters-Tumblr, wo man so...
Ja, genau.
Geschichten also, sieht.
Ich denke, das ist hier ein Synchronisationsbug gewesen. Das sieht genauso aus, wenn man vergisst beim Synchronisieren vom einen Bild zum anderen die Korrekturen, diese Stempel da auszuschalten. Naja, und dann ist das aufgetaucht und da haben die Leute natürlich gesagt, wie kann denn das jetzt hier sein? Weil McCurry, der macht ja hier auch so Fotos, Reportage für große Zeitungen und wie kann das hier jetzt sein, dass das retuschiert wird? Sind dann andere Sachen vielleicht auch retuschiert? Naja, und dann wurden natürlich auch noch andere Beispiele gefunden auf Webseiten mit ziemlich heftiger Retusche, auch auf seiner eigenen Seite. Da gibt es zum Beispiel tolle Fotos, wo ein Mensch so eine Droschke zieht, wo hinten Leute drinnen sitzen.
Das ist so eine Rikscha.
Oder eine Rikscha heißt das, genau, wenn kein Fahrrad davor ist. Und das ist eigentlich an sich schon eine coole Szene, aber das finale Bild hat eben nicht nur mehr Kontrast und Farbe, sondern da sind eben auch, der Hintergrund ist ein bisschen aufgeräumt, es ist dann auch mal eine Person entfernt oder man sieht so fußballspielende Kinder, die irgendwie durch so ein überflutetes Feld da irgendwie laufen und dann Fußball kicken und dann fehlt einfach im finalen Bild einfach mal eine Person, weil passte da nicht so ganz in die Bildaufteilung oder so. Und zu diesen letztgenannten Beispielen gibt es noch keine Aussage, aber Steve McCurry hat sich gemeldet zu dem Bild, was diese verfuschte Retusche da aufweist. Und zwar hat er gesagt, dass das eben gar nicht immer in seiner Hand liegt, was mit seinen Bildern passiert in der Bearbeitung, weil er ist in der Regel unterwegs, gibt die Bilder ab. Und wie das eben so ist, ab einem gewissen Bereich bearbeitet man seine Bilder eben nicht mehr selber. Und so ist das bei Steve McCurry eben auch oft der Fall. Sondern es wird bearbeitet in seinem Namen natürlich. Und er hätte so eine Bearbeitung, wie das da passiert ist, niemals autorisiert. Und er schreibt auch oder hat gesagt, dass der Mensch, der in dem Labor gearbeitet hat, der das getan hat, nicht mehr für ihn arbeitet.
Das heißt, da Köpfe also, werden rollen.
Da ist also so ein Fusch darf halt nicht passieren.
Ja.
Es ist aber wohl auch so, und das schreibt er auch, dass er eben sehr, sehr viele persönliche Fotos und Storytelling macht. Also er macht das jetzt nicht mehr ausschließlich als Reportage, sondern bezeichnet sich eher als Storyteller, als Geschichtenerzähler mit fotografischen Mitteln. Und ich denke, in diesem Kontext ist es auch in Ordnung, wenn Bilder dann ja geschönt werden oder bearbeitet werden. Also
da müssen wir, glaube ich, eh mal so eine generell nochmal so eine grundsätzliche Sache festlegen. Also wenn du Presse bist, wenn du journalistisch arbeitest und dann deine Bilder irgendwie in National Geographic oder in irgendwelchen sonstigen Publikationen gezeigt werden, wo es tatsächlich um den ja so einen Editorial-Bereich geht, da ist natürlich Retusche mit hier, ich stempel mal hier einen Menschen weg oder ich mache ja mal irgendwie, ich ändere mal die Situation, ist natürlich ein völliges No-No. Absolutes No-No.
Ja.
Da gibt's gar nichts. Dafür haben Leute schon den World Photo Award aberkannt bekommen und so weiter. Da kannst du zwar, also Kontraste und so Basic-Geschichten sind völlig in Ordnung an diesen Stellen, aber sowas mit hier Lampen und Masten versetzen geht nicht.
Mhm.
Aber in dem Moment, wo es die andere Seite der Fotografie betrifft, nämlich das, was im weitesten Sinne als Kunst bezeichnet, ist erstmal alles in Ordnung. Also ich finde das völlig in Ordnung, weil da Leute sich jetzt echauffieren, dass er da irgendwie eine Person rausgeklont hat und was weiß ich, die in den Crop geändert hat und so weiter. Das finde ich völlig in Ordnung. Wir haben es sogar kürzlich mal im Hier, ich habe auf Tipps from the Topflow habe ich so ein Slack für die Leute, das, wo man sich gegenseitig so mal Bilder zeigen kann. Und da habe ich jetzt auch eins reingeworfen. Also natürlich klone ich da mal irgendwie eine Person raus aus einem Foto. Das ist kein journalistisches Foto. Wir machen mal so einen Link in die Shownotes als Beispiel.
Ja, ich denke, man muss da eben unterscheiden. Wenn das seine persönlichen Urlaubsfotos sind oder eine Fotogeschichte, wo irgendwie was Großes Ganzes erzählt wird, geht das in Ordnung. Das Problem bei Steve McCurry ist halt, dass er, ich glaube ja, für National Geographic, so heißt es, fotografiert. Und das Problem ist natürlich, wenn du dann öffentlich solche bearbeiteten Fotos hast oder eben verschiedene Versionen, ne, mal gestempelt, mal nicht gestempelt, sogar auf deiner eigenen Webseite hast, dann ist natürlich immer die Frage der Glaubwürdigkeit. Das heißt, wenn dann ein Foto von ihm im National Geographic zu sehen ist, stellt sich natürlich für den einen oder anderen gleich die Frage, ja, ist denn das jetzt auch manipuliert oder ist das echt, was ich hier sehe? Und ich glaube, das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Na, das heißt, man... Ja,
die Frage ist jetzt, natürlich,
leidet
natürlich
jetzt eine Glaubwürdigkeit darunter oder nicht? Das ist jetzt
natürlich die Frage, werden die Leute bei Steve McCurry auch andere Maßstäbe ansetzen, das ist schon klar.
Ja, ja.
Trotzdem bin ich da, glaube ich, wesentlich schmerzbefreiter. Also du darfst natürlich Geschichten, wenn es tatsächlich um eine Story geht, die du irgendwo der Presse verkaufst, dann darfst du da nicht manipulieren, das ist ganz klar.
Richtig, das würde ich auch so sehen. Naja, also tu mal den Link hier zu Petapixel, da war das auch, da hatte ich das gefunden, tu mal mit in die Shownotes, vielleicht gibt es ja inzwischen ein Update zu den anderen genannten Bildern. Ansonsten sind die Beispiele da, dass ihr euch da selbst mal ein Bild machen könnt. Ich finde sie zum Beispiel nicht sinnentstellt, aber wie gesagt, wenn du dann irgendwas aufräumst in so einem Bild, stellt sich natürlich bei anderen brisanteren Fotos dann auch die Frage, wie echt sie sind. Und das ist natürlich eine Problematik.
Also hinterlasst da ruhig mal eure Meinung bei uns in den Kommentaren. Folge 457 ist das.
Jawohl.
Ja. Gut. Was ist Ende TV?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau, aber es gibt da Musik.
Der Frank hat uns geschrieben.
Genau, Frank hat uns was geschrieben. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Endlich finde ich Zeit, euch einen Tipp für GEMA-freie Musik zu geben. Ich mache immer mehr Videos und zeige diese in YouTube. Also brauchte ich Musik, die den Film unterstützen kann. Durch Zufall bin ich auf einen Anbieter gestoßen. Dort habe ich viel Musik herunterladen können und mache im Video, meist im Abspann, einen Hinweis auf Titel, Interpret und die Internetseite. Bei YouTube schreibe ich immer im Videotext einen Hinweis, das ist Pflicht. Endlich wird meine Audiospur von YouTube nicht mehr stumm geschaltet. Juhu! Mein Versuch, selbst Musik mit Magic Music Maker zu machen, habe ich aufgegeben, habe zu wenig Talent und Taktgefühl dafür. Bei euch beiden, bis dahin erstmal, ja, es gibt so ein paar Seiten, wo man GEMA-freie Musik kriegt. NDTV scheint eine davon zu sein. Schaut es euch ruhig mal an. Ich glaube, ich hatte da auch schon mal drauf geguckt. Bei den meisten Seiten gebe ich irgendwann auf. Weil wenn man dann ja zu viel in meinen Ohren schlechte Musik gefunden hat nach bestimmten Stichworten, dann hat man irgendwann keine Lust mehr weiterzusuchen und übersieht dann vielleicht auch die Perlen dabei. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwie so eine Meta-Seite gibt, so eine übergreifende GEMA-freie Musik Best-of-Collection oder so, wo Leute sagen, hier habe ich eine super Perle auf der Seite gefunden und dann mal so einen Direktlink dahin.
Du, das Problem ist, Musikgeschmäcker sind sehr unterschiedlich und manche Leute haben einfach einen richtig schlechten Geschmack.
Ja, aber ansonsten NDTV habe ich schon ein paar Mal empfohlen bekommen. Und geben wir hiermit einfach mal weiter.
Also hast du für private Nutzung, kostet nix. Dafür wird dann auf deinen Videos auf YouTube Werbung eingeblendet. Also sie finanzieren das schon, aber indirekt.
Okay.
Also wenn du keine Werbung haben willst, darfst du die Musik auch nicht benutzen.
Kannst du dich dann nicht freikaufen irgendwie?
Ja, gewerbliche Nutzung halt, dann zahlst du 19 Euro pro Song und Projekt. Also das dann kann musst sich du schon aber, wieder ein bisschen Geld in die Hand
nehmen. Ja, kann sich aber immer noch lohnen, je nachdem, was man da macht.
Aber dann brauchst du weder Urheber nennen und zahlst halt einmal.
Genau. Wir können noch aus dem Chat noch zwei Links nachreichen. Der David, jawohl, die beiden kenne ich auch. Das eine ist das freemusicarchive.org und das andere ist Jamendo oder Jamendo.com. Mhm. Und Jamendo habe ich selbst auch schon ein paar schöne Sachen gefunden. Zum Beispiel das Workshop-Video von Berlin, wo wir im Stadion waren. Das habe ich mit Musik von Jamendo
gefüllt. Aber da muss man auch, also gerade bei Jamendo muss man echt Geduld haben, bis man was findet, was wirklich gut ist. Da gibt es so viel Mist, ja, wo sich jemand, der so leidlich Gitarre klampfen und trällern kann, sich hinstellt, das Mikrofon ist irgendwie 5 Meter entfernt in der Küche und also so auf diesem Niveau gibt es da wirklich viele Sachen und
oh. Ja, das ist tatsächlich der mit der Zeit am größten Zeitaufwand bei einem ordentlichen Video, wenn man die Musik sucht.
Das ist einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, so Videos zu machen, weil zum einen dauert der Upload bei mir mal relativ lange und zum anderen habe ich dann irgendwie einen Abend oder 2 Abende gebraucht, um das Video zu schneiden und ich habe dann 2 oder 3 Wochen gebraucht, eine Musik zu finden. Das war einfach, habe ich keine Lust mehr dazu. Na gut, der Frank schreibt weiter. Bei euch beiden möchte ich mich für euren enormen Einsatz mit eurem Podcast bedanken. Ich bin seit Jahren ein treuer Hörer und war sogar schon 2010 bei Chris in Tübingen. Leider geht das nicht mehr, da ich mich um meine Partnerin im Rollstuhl kümmere. Ja, und dann schreibt er zu Rollstuhl und Fotografie. Das war mal ein Thema bei euch. Meine Partnerin ist begeisterte Fotografin und hat ein tolles Gefühl für Position und Hintergründe. Kein Wunder, sie hat ja einen tieferen Blickwinkel. Sie nutzt am liebsten eine kompakte, weil sie bei einer DSLR und dem Tele wie ein Baum fällt, wenn sie es versucht zu halten. Sie muss sich dann immer mit einer Hand festhalten und so ist eine DSLR mit einer Hand nicht mehr zu halten. Einen ganz lieben Gruß aus der Schweiz, der Frank, auch von seiner Partnerin Petra.
Das ist tatsächlich ein Vorteil, wenn du die Welt aus einem anderen Blickwinkel siehst, dann siehst du die Welt aus dem Blickwinkel, aus dem die meisten Leute nicht sehen. Und das sind meistens die interessanteren Blickwinkel.
Und dann hat er noch einen interessanten Link hier im PS. Er schreibt nämlich, meine Leidenschaft zur Fotografie wird durch euren Podcast immer wieder angestachelt. Das finden wir natürlich ganz großartig. Und er sagt, daher habe ich nun auch einen Blog erstellt. Dort zeige ich viele Fotos, Videos und auch Reiseberichte über Reisen mit Rollstuhl. Und cool. Das ist die Seite rollstuhlreisen.wordpress.com.
Sehr cool, ich schaue da gerade drauf. Ja, klasse.
Ja, und das geben wir doch gerne weiter.
Sehr schön. Ja.
Sehr gut, Dankeschön, Frank.
Ja, und bedanken tun wir uns auch bei den Folgenden.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, Jimdo unterstützt uns wieder und das sind die mit dem Webseiten selber bauen und wir stellen da ja immer Webseiten vor und manchmal ist es von Leuten, die wir sogar kennen. In diesem Fall den Hannes Schmid aus der Schweiz. Ja. Der hat nämlich auch eine Webseite gebaut. Mhm. Genau. Und schreibt, hoi Chris und Boris, ich versuche jetzt keinen Schweizer Akzent. Ich melde mich mal wieder mit einer umfangreichen Fotoseite, die ich mit Jimdo versucht habe zu bauen. Die Geschichte drumherum ist folgende. Letzten Sommer, Herbst hatte ich viel Zeit durch meine Krankheit und bei uns im Dorf wurde zum zweiten Mal ein Kohlenmeiler aufgestellt und natürlich auch angezündet. Da habe ich dem Verkehrsverein angeboten, diese Veranstaltung fotografisch zu begleiten als optischer Chronist. Und da ist eine ordentliche Anzahl an Fotos entstanden. Auf der Homepage ist nur eine Auswahl. Die Seite habe ich vor allem für die Beteiligten dieser Veranstaltung und auch für die Öffentlichkeit der näheren und weiteren Umgebung gemacht. Darum diese Ausführlichkeit. Jetzt ein gutes halbes Jahr habe ich die Seite nochmals optisch überarbeitet und leicht inhaltlich aktualisiert mit neuem Titel und neuem Theme. Unter der Galerie gibt es auch noch kleine Videos, die ich versucht habe, geschnitten mit iMovie und Final Cut Pro. Versuchte beide mal aus. Die Musik ist von Jamendo.
Ja,
die ältesten Fotos sind wie meistens in der Geologie üblich zu unterst. Genau, das Sediment. Und hier noch der Link hstypographics.ch. Wir linken da auf jeden Fall hin. Über gute Tipps bin ich nicht unglücklich. Herzlichen Gruß und 3721 Happy Shooting, Hannes Schmid. Hallo Hannes, schön, dass es dir wieder besser geht.
Auf jeden Fall.
Wir schauen uns die mal an. Also HS Typographics mit TUE und Graphics mit 2APHIX.
Naja, zu diktieren ist die nicht, man muss sie lesen.
Wir verlinken die einfach mal. Das ist schwer zu buchstabieren. Ja, der Kohlmeier Mogelsberg, Herbst 2015. Also gleich mal von vorne, die Website gefällt mir richtig gut auf den ersten Blick. Der hat hinten ein vollflächiges Hintergrundbild, aber unscharf von diesem Kohlemeiler. Und darauf liegt dann so ein Streifen, auf dem dann die ganze Information stattfindet. Schönes, oben so ein Willkommen, ein sehr, wie nennt man das, willkommen heißendes willkommen heißender Einstieg oben.
Einladend.
Einladend, genau. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und da hat er dann verschiedene Kategorien. Ein Grözi, also das ist die Homepage, Galerie, Kontaktabzüge, Gästebuch, der optische Chronist. Hat er da auch was über sich selber gemacht? Jawohl, hat er. Sehr schön. Und ja, finde ich rundum erstmal so als Dokument quasi, als Zeitdokument sehr schön. Boah, auf der Galerieseite kann man ja scrollen, bis einem der
Finger ist der Hammer, abfällt. Ne? Ja, sind viele, viele Fotos.
Aber, wenn man ganz runter gescrollt hat, ist rechts unten immer dauerhaft sichtbar so ein Pfeil nach oben, mit dem man wieder hochscrollt.
Das ist praktisch. Mir waren zwei Sachen aufgefallen, als ich mir die Seite angeguckt hatte. Das eine war Gästebuch. Da habe ich erstmal so innerlich gezuckt und habe so gedacht, 90er, so, ne? Gästebuch.
Das ist auch nicht so ganz aktuell eigentlich.
Das macht man doch eigentlich nicht. Und dann habe ich da aber mal drauf geguckt und habe gedacht, aber vielleicht funktioniert das bei ihm. Also Gästebuch macht man eigentlich deshalb nicht mehr, weil unter Gästebuch normalerweise kaum aktuelle, wirklich relevante Ergänzungen, Beiträge, Glückwünsche sind, sondern meistens nur Spam. Also Spammer finden Gästebücher normalerweise als schnellstes. Oder im besten Fall, wenn du kein Spam drauf hast, steht da einfach nichts. Oder das, was da steht, ist uralt. Macht dann immer einen schlechten Eindruck. Jetzt ist es aber so, es gibt ja auf Blogs auch Kommentarfunktionen und die sind ja nun auch nicht so ganz sinnlos. Wenn jetzt aber die ganze Webseite nur ein Thema hat, macht es ja gar keinen Sinn, auf jeder Seite irgendwie eine Kommentarfunktion zu haben. Warum also nicht ein Gästebuch? Also dachte ich mir, guckst du da mal rein. Und das scheint bei ihm wirklich angenommen zu werden. Also da sind viele schöne Beiträge, Glückwünsche und so weiter. Macht auch Spaß, mal ein bisschen durchzuscrollen. Das war das eine, was mir aufgefallen war. Und das andere war, in der Langliste der Fotos, also er schreibt ja hier, der Hannes, er hat das eigentlich gemacht für die Mitarbeiter, für die Teilnehmer, für die Besucher, also wenn man dabei war so ein bisschen. Für die ist das wahrscheinlich einfach eine super Erinnerung. Für mich als jemand, der jetzt gar nicht dabei war und der jetzt erstmal gedacht hatte, hä, was ist jetzt ein Kohlemeiler und wieso wird der angezündet, bis das dann erstmal so Klick gemacht hat, was da eigentlich aufgebaut wurde, musste ich erstmal drauf gucken. Ich hatte mir dann tatsächlich noch mehr Geschichte gewünscht. Also ich hatte mir so ein bisschen gewünscht, dass man vielleicht mal so 4, 5, 6 Fotos sieht und dann kommt wieder so ein kleiner Absatz Text, so ein bisschen Erklärung, was sieht man hier eigentlich, was wurde eigentlich gemacht, welchen geschichtlichen Hintergrund hat das, so ein bisschen so die Randinformation, die man wahrscheinlich auf der Webseite mitgekriegt hätte. Das ist jetzt aber...
Ja, der Hannes ist halt Fotograf und kein Schreiber.
Ist jetzt halt von mir der Blick von außen, ich war da nicht dabei. Also es ist, vielleicht bin ich gar nicht die Zielgruppe für die Seite, aber... Hannes, wenn du Bock hast, vielleicht findest du ja jemanden, der da das Ganze noch mit Texten versieht. Man kann ja auf der Jimdo-Seite auch anderen irgendwie Zugang schalten, dass sie da Inhalte bearbeiten können. Vielleicht kann das noch jemand ein bisschen mit, das muss ja nicht romanweise sein, aber mit so ein paar Sätzen mit Leben füttern. Fände ich cool.
Ich gucke mir da gerade die Bilder an, das ist schönes Material.
Mit Bilder gibt's nichts zu mosern, das ist eine schöne Reportage.
Kohlemeiler. Und dann haben sie hinterher wahrscheinlich die ganze Holzkohle genommen und haben ein riesiges Grillfest veranstaltet.
Ah, oh, super. Ja, das wär's doch.
Ist das klasse.
Ja, super.
Also, schöne Doku. Und wenn ihr euch auch eine Website bauen wollt, geht zu Jimdo. Baut euch dort eure Webseite. Und wenn ihr das Pro-Paket haben wollt, dann bekommt ihr das oder eines der oder die Pro-Pakete, weil es gibt verschiedene, mit einem Rabatt von 15 Euro mit dem Code Belichtigung.
So soll es sein. Und wenn ihr was gebaut habt, schickt uns das an info@happyshooting.de, Stichwort meine Jimdo-Seite oder sowas. Schreibt ein bisschen was dazu und dann stellen wir die hier gerne vor.
Tja.
Es gibt kein Copyright in Deutschland. da haben wir gesagt in der Folge 452 und der Leon war ganz verwirrt. Der schreibt nämlich, hallo Boris, hallo Chris, in der Folge 452 ging es um ein Foto, in dem ein Copyright ohne viel Seitenabstand im Bild vermerkt war. Also als Text am Bildrand. Dabei habt ihr gesagt, es gäbe an sich kein Copyright in Deutschland. Was bedeutet denn das jetzt? Kann man sich nicht auf das Urheberrecht berufen? Etwas ratloser, aber liebe Grüße aus Kassel. Leon.
Okay, also wir sind keine, wie sagt man so schön, keine
wir sind
Lawyers, keine Anwälte.
Keine Anwälte, keine Rechtsberater.
Genau, aber trotzdem sagen wir es mal Folgendes. Also bitte mit einer Prise Salz verwenden. Das Thema Rechte-Fu, also was ist das denn? mit den Rechten. In Deutschland haben wir kein Copyright. Nein, es gibt das hier nicht. Es gibt das Urheberrecht und das Nutzungsrecht. Mhm.
So kenne ich das auch.
Genau. Der Rechtsinhaber ist der Urheber. Das heißt, wenn du ein Werk schaffst, und das tust du, indem du auf den Auslöser drückst bei deinem Foto.
Also der Leon jetzt zum Beispiel.
Genau. Dann bist du der Urheber. Der das Bild gemacht hat oder das Werk gemacht hat.
Das kann er auch nicht verhindern.
Das kannst du nicht verhindern und das kannst du auch nicht veräußern. Dein Urheberrecht ist dein Recht. Das ist ganz automatisch so. Und du kannst dieses Urheberrecht nur auf eine Art und Weise loswerden, indem du stirbst.
Das wollen wir jetzt aber niemandem wünschen. Und das
wünschen wir keinem. Ja. Kann also nur durch Erbschaft übertragen werden. Du kannst allerdings anderen das Nutzungsrecht einräumen für deine Bilder. Du kannst sagen, hier, du darfst das Bild für folgende Zwecke, für folgenden Zeitraum, solange du möchtest, nutzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel wobei das ist schon nochmal Persönlichkeitsrechte, ne? Wenn Leute in Bildern sind, dann brauchen wir ein Model Release und so weiter. Aber generell bist du derjenige, der das Bild macht. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, oh, das Bild will ich aber bei mir auf dem Blog haben, dann kannst du sagen, jawohl, darfst du. Kannst du quasi das Nutzungsrecht auf diese Art demjenigen geben. Und du kannst es auch einschränken und sagen, aber nur für einen Monat und nur bei Projekt XY und dafür will ich so und so viel Geld haben. Also das ist das mit den Rechten, aber das Copyright, was wir so alle irgendwo immer um uns werfen und auf Bilder drauf klatschen, das betont eher so den ökonomischen Aspekt der Geschichte, während das Urheberrecht mehr so den Schöpfer und seine Beziehung zum Werk in den Mittelpunkt stellt, ist das Copyright eben eher so ökonomisch gesehen. So steht's in der Wikipedia und das glaube ich dir jetzt auch einfach mal. Und der Grund, warum wir überall auf allen Dingen irgendwie diesen Copyright-Vermerk sehen, das geht zurück auf eine alte Rechtslage aus dem US-amerikanischen Copyright. Da konnten nämlich deine Rechte an einem Werk erlöschen, wenn dieser Vermerk nicht drauf war auf dem Bild.
Was an sich ja auch schon vogelwild ist, aber in den USA ist alles ein bisschen anders.
Und das ging wohl, ich weiß es nicht genau die Jahreszahl, aber das ist noch nicht so lange her. Das ist 20, 30, 40 Jahre maximal her, dass das dann geändert wurde. Aber du musstest tatsächlich dort Copyright mit Jahreszahl und dein Name und so hinschreiben. Sonst konnte dir das Recht an deinem Bild genommen werden. Was bei uns nicht geht, weil wir haben das Urheberrecht.
Yep.
Tja.
Ja, so ist das. Deswegen gibt's kein Copyright. Also
das ist ein amerikanisches Konzept und da geht's tatsächlich um die Kohle und bei uns ist es eher so, geht's um die Schöpfung.
Genau. Das heißt, wenn man diese Copyright-Prints auf, also diese, wie sagt man, Wasserzeichen, wenn man die dann sieht auf den Bildern, dann muss man eben schauen, ist das ein amerikanischer Fotograf und sagt man, okay, alles klar, da kommt das her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich früher angefangen habe, da war ich jetzt noch nicht mal irgendwie fotografisch unterwegs. Ich habe einfach nur Bilder halt gemacht, so hobbymäßig, die hochgestellt. Und man sieht halt allenthalben im Internet dieses Copyright unten drauf. Und es ist cool, da steht ein Name und da steht dieses schöne C im Kringel drauf. Und wenn man den mal im Zeichensatz gefunden hat, ist das ja auch cool. Also nix wie rein damit, das sieht dann professionell aus. So, und das ist halt der Irrglaube, den vielen unterliegen. Die glauben, man müsste das machen, weil es machen ja alle so. Ist aber totaler Kappes, zumindest wenn ihr hier aus Deutschland kommt. Was man allerdings machen kann, ist Creative Commons. Ne, das wollen wir jetzt nicht in epischer, wollen wir nicht in epischer Breite jetzt definieren, aber das hat sich etabliert, denke ich mal. So habe ich das bisher mitgekriegt. Das ist dann mehr oder weniger weltweit. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Ausnahmen gibt, aber das ist, glaube ich, soweit akzeptiert. Und da könnt ihr eben Nutzungsrechte für ein Bild definieren. Auch hier wieder, ihr bleibt der Urheber, das könnt ihr nicht ändern, wenn ihr hier in Deutschland das Foto gemacht habt. Aber ihr könnt eben die Nutzungsrechte schon gleich dem Bild mitgeben, sodass jemand, wenn er das Bild findet, nicht erst aufwendig Kontakt mit euch suchen muss, sondern er kann schon gleich anhand dieser Lizenz erkennen, wofür er das Bild verwenden darf. Und das würde ich allerdings auch nicht in das Bild mit reinstempeln, sondern eben an das Bild dran schreiben oder in einem Rahmen unten drunter packen oder was auch immer. Ja, so schaut das aus. Also Leon, ich hoffe, alle Unklarheiten sind beseitigt. Copyright ist hier nicht, aber Urheberrecht sehr, sehr wohl.
Da gibt es die Rechtsbelehrung, Folge 20, das ist ein Podcast zum Thema ja, recht. Und die haben eine ganze Folge über das Creative Commons gemacht. Die verlinken wir auch mal. Das ist nämlich eine richtig gute Folge. Da sind zwei Rechtsprofis, die das Thema
ja, cool.
mal zerlegen und genau erklären.
Verlinken wir doch gerne.
Mhm. Cool. Ja, übrigens, der Grund, warum es trotzdem, also warum ich es immer noch relativ legitim, wenn auch nicht immer schön finde, wenn man sich so ein seinen Namen aufs Bild klatscht, Foto, Doppelpunkt und dann den Namen oder so in die Ecke, kann natürlich sein, dass man damit einfach auch eine Werbefläche hat. Ne? Da sieht man ein tolles Bild und dann sieht man, das ist von Hans-Günter Müller zum Beispiel.
Jo. Hat dir das jemals einen Auftrag gebracht?
Total viele, ständig. Also, aber das ist nicht, also man darf das, natürlich darf man auch sein Foto draufmalen, was
natürlich,
man möchte.
Klar. Natürlich kann man das machen. Ich würde nur empfehlen, wenn man das macht, dann sollte man es stilsicher machen.
Das ist eine andere Geschichte.
Und ich habe das früher auch nicht gemacht. Also ihr findet von mir auch bei Flickr Fotos, wo mein Name draufsteht und auch welche, wo noch ein Copyright draufsteht. Ich musste das auch erst lernen.
Du, wir alle, wenn du mal auf meine Bilder gehst, ist es auch mal so.
Jo.
So.
Ja, der Fotofund der Woche. Wir haben...
Der nichts? Foche, bitte.
Der Foche. Wir haben nichts. Wir haben einen Vorschlag bekommen, das war aber nur ein Stativ.
Für die 457. Ja, nee, das muss schon ein bisschen interessant
sein. War zwar ein nicht ganz so bekannter Anbieter von Stativen, aber ein Stativ, das ist dann schon ein bisschen... Nee, also vielleicht nochmal kurz zur Idee. Wir hatten ja den Fakt, den Fotofakt und da gab es ja dann irgendwann den berechtigten Einwurf, dass das zu episch, zu ausgeartet, zu kleinteilig wurde und man muss ja nicht irgendwie jede kleine Lampe und jedes Stativ und jeden Spike und jedes Zubehör, was zufällig in der Artikelnummer mit dieser Nummer versehen ist, erwähnen. Und da haben wir dann schlussendlich auch gesagt, habt da recht, ja, das ist ja auch dann Quatsch. Stattdessen haben wir eigentlich viel mehr interessant über die jeweilige Episodennummer hier, also heute die 457, vielleicht mal auf Dinge zu stoßen, die fotografischen Kontext haben, die auch interessant sind, wo man sich auch gerne vielleicht mal ein paar Minuten oder eine Stunde auch mal, wenn es spannend genug ist, einliest und was dazu lernt und auch was dazu erzählen kann. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, oder? Also da findest du nicht sofort irgendwas dazu. Da muss man schon, du hattest neulich zum Beispiel irgendwie dann einen Film oder ein Buch, der zufällig zu der Nummer passte, wo man sagt, ey, das passt ganz gut. Ja.
Ja, es wird ein bisschen anspruchsvoller, ne?
Ja.
Einfach googeln reicht halt nicht mehr.
Aber nichtsdestotrotz, dann haben wir jetzt vielleicht nicht jedes Mal einen Fotofund, aber wenn ihr sagt, ja Mensch, die Folgen sind ja absehbar, wie die Nummerierung so vorangeht. Wir haben ja auch in unserem Notizbüchlein immer schon die nächsten Folgen schon vorbereitet. Das heißt, wenn ihr jetzt schon sagt, aber für die 462, da wüsste ich schon was, dann könnt ihr uns das gerne schicken. Einfach an info@happyshooting.de info@happyshooting.de Stichwort Fotofund der Woche. Den Link dazu und eine kurze Notiz, warum genau das für euch ein spannendes Produkt oder eine spannende Gegebenheit in der Geschichte oder was auch immer ist, was mit der Nummer zu tun hat. Ja, schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal in unsere Medien.
Genau, wir haben Fragen gesammelt und die sind zum Beispiel von Moritz D. auf Twitter, der sagt, nachts im Dunkeln ohne Blitz mit Zusatzbeleuchtung, in Klammer Taschenlampe, Bild machen. Tipps. Fragezeichen. Ja, machen. Also du hast natürlich das Problem, wenn du nachts im Dunkeln ohne Blitz arbeitest, dann hast du halt möglicherweise Lichtquellen, die aus irgendwelchen Punktlichtquellen bestehen. Das kenne ich zum Beispiel ganz gut von diesen ganzen Trekking-Geschichten, weil da bist du auch abends irgendwie noch unterwegs mit, es ist dunkel draußen, weil keine Straßenbeleuchtung in den Bergen und dann hast du irgendwie noch so eine Stirnlampe auf und damit musst du dann fotografieren. Ja, also erstmal ist das Thema Belichtung dann ein wichtiges. Nicht zu lange belichten, auch wenn es zu dunkel ist, weil alles dann hell wird und dann sieht es auch nicht mehr nach Nacht aus. Es sollte schon einigermaßen echt aussehen. Also wer damit zu Automatik fotografiert, da wäre eine Belichtungskorrektur nach unten ganz angebracht. Und dann muss es ja auch nicht taghell sein. Es darf ja wie Nacht aussehen. Und dann sind eben auch nur kleine Teile des Bildes beleuchtet und der Rest säuft ins Schwarze. Aber so da bitte einfach keine Angst vorm Absaufen ins Schwarze haben. Das ist so mein Tipp an der Stelle.
Ja, und ja, also jetzt bei einer normalen Taschenlampe weiß ich, dass die so ganz merkwürdige Muster irgendwie malen.
Also ja, diese alten Taschenlampen. Also ich würde,
aber heute sind es ja eher so punktförmige LEDs, die dann doch ein bisschen...
Mit Linse davor. Also ja. Ich würde halt darauf auch aufpassen, dass es eine Taschenlampe ist, die wirklich einen gleichmäßigen Lichtkegel macht. Und vielleicht findest du ja sogar eine fokussierbare. Da gibt es auch so Taschenlampen, wo du das breiter streuen kannst, das Licht, oder enger bündeln kannst, oder das richtig ein schönes Spotlicht machen kannst. Und wenn du dann vielleicht noch jemanden hast, den du einfach mal kurz als Assistenten nimmst, damit das Licht nicht frontal kommt, sondern du einen kleinen Winkel aufbaust, dann geht damit sicherlich schon was. ISO hoch und dann gib ihm.
Ja, der Markus fragt, ist es möglich, die Fotowettbewerber etwas länger laufen zu lassen? Ich bin beruflich stark eingespannt und schaffe es oft nicht.
Ja, das tut uns natürlich leid, aber ich glaube, 2 Wochen ist eine gute Zeit. Ne?
Ich glaube auch. Also da hat sich auch bisher, das hat sich ganz gut eingependelt und da haben wir eigentlich bisher jetzt keine Beschwerden bekommen drüber.
Es sollte ja auch, oder ist es auch immer noch, vorrangig sein, euch zu motivieren, ein Fotothema zu finden und mal wieder die Kamera zu schnappen, loszuziehen und einfach nochmal mit einer neuen Denke rauszugehen, Sachen auszuprobieren. Und ihr könnt Fotos auch hochladen, wenn der Zeitraum schon abgelaufen ist. Also die Community lebt ja davon, dass ihr euch gegenseitig auch Fotos zeigt und auch gegenseitig da mal ein bisschen Kommentare dazu gibt und so weiter. Die Möglichkeiten habt ihr ja. Das ist ja offen bei Flickr. Das heißt, dann bist du vielleicht für die Aufgabe nicht in der Verlosung. Aber wenn du dann beruflich stark eingespannt bist, dann mach doch einfach ein Foto für die nächste Aufgabe.
Genau. Und wie man das macht, steht übrigens mittlerweile auf happyshooting.de unter dem Menüpunkt Community. Da auf Aufgaben klicken. Und dann gibt's da die häufig gestellten Fragen, nämlich wie man dran teilnimmt, und da ist es dann genau erklärt.
Super.
Tja, das war's auf Twitter.
Dann aktualisiere ich mal kurz die Google Plus Seite. Da sehe ich hier 3 Kommentare. Marcel fragt, ich fotografiere mit entfesselten Blitzen, mit Jungnurs und Lichtformern, Schirmen und Softboxen. Würde es Sinn machen, in die Lichtformer eine handelsübliche 6 Watt LED-Birne neben den Blitz zu montieren, um die Grundbeleuchtung beim Arbeiten sicherzustellen, also quasi ein Dauerlicht reinzubauen. Man könnte vielleicht auch den Lichtverlauf erahnen, mehr nicht. Die handelsübliche 5-Euro-Birne ist schließlich im Normalfall nicht regelbar. Die Belichtung beim Foto würde aber dennoch über den Blitz erfolgen, der überstrahlt das Dauerlicht bei weitem, oder? Funktioniert wegen der 220 Volt Verkabelung natürlich nur im Studio oder im Wohnzimmer. Falls ihr den Überlegungen folgen könnt und grundsätzlich zustimmt, werde ich mal das Experiment wagen und 30 Euro für 3 LED-Birnen und 3 lange Kabel im Baumarkt ausgeben. Ja, das kannst du machen. Das ist genau das Prinzip, wie ein Studioblitz funktioniert. Der hat also außenrum seine Blitzröhre und innen drinne einfach in der Regel keine LED, sondern eine Halogen oder sonst was für Licht. Es gibt auch diese Portis, die haben dann tatsächlich schon LED-Beleuchtung, habe ich zumindest schon mal gesehen. Kannst du machen. Und LED hast du auch kein Problem mit der Hitzeentwicklung, weil das ist nämlich sonst das Problem. Wenn du jetzt einen Blitzlichtformer nimmst und würdest da jetzt eine Halogenlampe zum Beispiel reinknallen, dann könnte es halt passieren, dass dir das Ding wegschmilzt oder Feuer fängt. Da würde ich halt aufpassen, aber bei LED hätte ich da keine Bedenken, weil die kaum Wärme absondern.
Ist natürlich jetzt die Frage, ob da eine 6 Watt LED reicht oder ob das nicht doch noch ein bisschen so Richtung 10, 11 Watt gehen müsste, was dann ungefähr den 60 Watt Glühbirne entspricht.
Ich würde es mit einer Birne erstmal ausprobieren.
Ja, würde ich mal machen, weil die Frage ist halt, wie viel von dem Licht kommt dann noch an?
Das hängt natürlich stark davon ab, in welcher Umgebung du damit arbeitest. Genau. Also wenn du jetzt einen hell beleuchteten Raum hast, in dem du das aufbaust, dann könnte
oder
es sein,
dass
es
rein arbeitest,
ja, dann wird es gar nicht funktionieren. Wenn du aber ein abgedunkeltes Zimmer hast, in dem du arbeitest, dann kann das natürlich funktionieren.
Dann ist das wie das Einstelllicht beim Studio erstmal, ja.
Genau.
Ja, wenn es dann in sehr, sehr großer Nähe zum Blitz. Also ich meine, das Thema mit Jungnurblitzen ist natürlich auch noch mit den kleinen Blitzen, die kannst du fokussieren, ne? Dann hast du mehr oder weniger Zoom-Faktor. Den Winkel, den die machen, kannst du mit der Birne jetzt nicht so leicht nachbilden. Also es ist nur so ungefähr.
Genau. Aber ich denke, es spricht nichts dagegen, das einfach mal auszuprobieren. Also die 30 Euro. Wie gesagt, ich würde vielleicht mal mit 5 Euro mit einer anfangen.
Genau. Der Ralf fragt, passend zu dem Thema, auch eine Frage von mir. Benutzt ihr Belichtungsmesser? Und wenn ja, weshalb? Und auf welche Funktionen sollte man achten?
Ich benutze keinen.
Also wenn ich mit Film fotografiere.
Beziehungsweise ich benutze den, der in der Kamera ist.
Ja, wenn ich mit Film fotografiere, dann benutze ich einen separaten Belichtungsmesser. Das ist meistens eine App auf meinem iPhone. Und wenn ich normal fotografiere, dann benutze ich den Belichtungsmesser in der Kamera. Und selbst wenn ich im Studio fotografiere, dann benutze ich in der Regel eine Graukarte, um danach die Belichtung einzustellen. Ich habe sogar einen günstigen Belichtungsmesser, einen Sekonic hier, den ich aber fast nicht mehr benutze, weil die Belichtung auch, weil ich die auch so gut hinbekomme. Also ist mir meistens zu umständlich, das Ding dann irgendwas aus seiner Schublade zu holen. Tja.
Ja, ja.
Also aus meiner Sicht braucht man kein Belichtungsmesser. Das kann es einfacher machen, speziell wenn man professionell im Studio arbeitet und viel damit tut, dann ist so ein Studio-Belichtungsmesser sicher eine sehr gute Anschaffung. Aber für die normale Fotografie, die ich heute so als normaler Mensch mache, ist der Belichtungsmesser nicht nötig.
Also ich glaube, wenn ich analog Studio machen würde, würde ich einen haben. Da ich ja digital arbeite, kann ich das mit einer Graukarte und einem Testschuss auch machen.
Du bist mit einem Belichtungsmesser dann im Studio ein bisschen schneller, musst aber auch erstmal lernen, wie der funktioniert. Also das
kann man
mit dem Belichtungsmesser arbeiten, du sagst das so, aber wenn du jetzt mit 3-4 verschiedenen Studiolichtern arbeitest und du möchtest erst das eine testen, dann das andere, willst dann hier genau sicherstellen, dass die eine Gesichtshälfte eine Blendenstufe weniger bekommt als die andere und so weiter, dann bist du da schon ein bisschen am Messen und dann auch irgendwie...
Wir machen mal einen Workshop.
Da sind diese Belichtungsmesser auch dann teilweise richtig smart, ne? Die können dann aus mehreren Richtungen Licht messen und das miteinander integrieren und was weiß ich alles. Ist aber alles völliger Overkill für 99% der Menschen, die diesen Podcast hören. Und vielleicht für Ralf Albert auch.
Für Ralbert. Sehr schön.
Ich kürze den einfach mal zusammen.
Und Kai,
wir sehen uns ja am Wochenende, nicht so ungut.
Kai Uwe möchte sich bedanken. Das war derjenige, der eigentlich nur Kai genannt werden möchte, weil er hat sich die aktuelle Fotoaufgabe mit dem Fototapir ausgedacht. Und er schreibt keine Frage, aber er möchte sich mal bei allen bedanken, die seine Fotoaufgabe mit umgesetzt haben. Tolle Bilder und großartige Ideen. Ja, die werden wir nächste Woche auflösen, ne? Da ist die dran. Bin ich mal gespannt. Gut.
Ob wir das nächste Woche... Machen wir.
Ich denke mal, ne? Oder?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht am Wochenende auf der Villa Warming eine Sendung aufnehmen, aber das machen wir nicht.
Das können wir nicht, da bin ich nicht da.
Ach, da bist du ja gar nicht da.
Ich habe einen Workshop.
Ich dachte, du wolltest abends vorbeikommen.
Ich habe einen Workshop.
Mit dem ganzen Workshop. Komm, bring die Leute mit.
Ich komme mit dem ganzen Workshop vorbei.
Mach das doch.
Auf Facebook.
Moment, ja.
Kai
Uwe hatten wir, genau.
Gibt's eine Frage von Lena Kibo, die eigentlich Magdalena heißt, steht hier. Hallo, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema neuen Mac kaufen. Schwieriges Unterfangen. Ich hoffe, ich brauche nicht so lange wie Boris. Der 27.
Wie lange hast du gebraucht? 3 Jahre? 4 Jahre?
Reden wir nicht darüber. Der 27 Zoll Monitor ist mir zu groß, da mein Arbeitsplatz im Wohnraum untergebracht ist und der ausgeschaltete Fernseher schon so ein großes schwarzes Loch im Zimmer darstellt. Den 21 Zoll oder 21,5 Zoll Monitor gibt's ja auch mit 4K. Meine Frage, bringt die hohe Auflösung auch erkennbare Vorteile, wenn man Fotos zum Beispiel ausbelichten oder drucken lassen möchte? Von meiner grafischen Tätigkeit her weiß ich, dass Farben im Druck leicht oder stark, wenn man nicht aufpasst, verändert dargestellt werden und feine Linien, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, im Druck verloren gehen. Also kann es sein, dass die hohe Auflösung zwar das Foto am Bildschirm super knackig und detailreich darstellt, aber die Möglichkeiten im Druck oder im Labor gar nicht das hergeben? Liebe Grüße, Magdalena.
Also das hast du eigentlich immer, dass auf unterschiedlichen Medien die Dinge unterschiedlich dargestellt werden. Also selbst auf verschiedenen Papieren, auf denen du druckst, kann das eine ein Fotorack sein, das andere kann ein Stück eine Leinwand sein, das nächste kann irgendwie ein High-Glossy irgendwas Papier sein und die Fotos werden da anders drauf rauskommen. Genauso ist das auch mit den Monitoren. Also die Monitore haben auch unterschiedliche Arten, Dinge darzustellen. Ich denke, dass du bei, egal ob das so 4 oder 5K sind von der Auflösung her, dass du musst einfach davon ausgehen, dass es nicht 100% exakt gleich aussieht. Das kommt natürlich auch schon daher, dass der Bildschirm eine Leuchtkiste ist und das Papier ein reflektives Medium ist. Also ob die hohe Auflösung jetzt auch tatsächlich Vorteile bringt, weiß ich gar nicht. Also ich würde jetzt, nachdem ich mit sowas arbeite, würde ich auch nicht mehr zurück wollen. Also jedes Mal, wenn ich mich an den iMac, an den kleinen MacBook Air setze, der noch kein Retina hat, da tränen mir schon ein bisschen die Augen. Also ich finde die hohe Auflösung mittlerweile sehr klasse, weil halt tatsächlich viele Details sichtbar sind. Ich finde, also ich bin quasi völlig verseucht. Ich kann nicht mehr, weniger Auflösung.
Ja, ich weiß halt nicht, ob es ein Vorteil ist, wenn man Ausbelichtung macht, aber bei mir ist es auch tatsächlich so, ich bin bisher völlig gut ohne Retina-Display ausgekommen. Ich habe ja auch noch das MacBook Pro, das hat kein, komme ich super mit klar. Aber wenn ich mich hier an den iMac setze mit Retina-Display, dann ist das fürs Auge einfach deutlich angenehmer. Die ganze Umgebung, die ganzen Texte von den Bearbeitungsprogrammen sind halt gestochen scharf. Das liest sich alles viel entspannter. Und am Ende, wenn ich mir ein Foto, also ein ausbelichtetes Foto anschaue, sehe ich da ja auch keine Bildpunkte oder irgendetwas drauf oder keine Stüfchen oder Treppen. Das ist jetzt auch an einem Nicht-Retina-Display ist das jetzt nicht so, dass du da irgendwie voll die Zackenmuster siehst. Aber wenn man das mal vergleicht, ein Retina-Display gegen ein Nicht-Retina-Display, dann sieht das schon irgendwie körniger oder gröber aus. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, ich finde es angenehmer. Ob es jetzt wirklich hilft bei einer Ausbelichtung. Also ich habe hier schon Drucke gemacht hier vom 5K-Display. Und die funktionieren genauso wie von einem Nicht-5K-Display. Das heißt, wenn du irgendwo die Chance hast, Geld zu sparen und das nicht brauchst, weil du kein Desktop-Publishing machst, keine Texte setzt oder sowas, würde ich sagen, spar das Geld. Aber ansonsten kann ich nur jedem raten, hohe Auflösung.
Das macht schon auch mehr Spaß.
Das ist einfach, das ist jetzt das neue Zeitalter. Ich werde auch, wenn ich mir einen neuen MacBook anschaffe, der wird dann auch irgendwann mal fällig. Auf jeden Fall mit Retina-Display. Tja. Du hast hier noch ein Thema eingeschoben, das Villa-Warming.
Ja, ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen. Also wir sind jetzt durch die Medien durch. Danke für die Teilnahme. Finde ich immer toll. Und ich wollte nur kurz sagen, Wochenende ist Villa-Warming. Also wer kommen möchte oder bei Boris auf dem Workshop oder beides.
Richtig. Also Wenn er jetzt noch ganz spontan nach Nordheim kommen möchte. Zwei Models sind da. Model Coach haben wir auch da. Marieke ist dabei. Und wir sind eine ganz, ganz kleine Gruppe. Sind ein ganz, ganz, ein intimes Team. Ein Intim sind wir.
Ein Intim.
Wir sind ein Intim. Ja, es wird sehr, sehr schön werden. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, und wer die Viewfinder Villa mal kennenlernen möchte, auf viewfindervilla.de, ich kann es nicht mehr sagen, viewfindervilla.de, da ist es.
Sehr schön.
So.
Gut. Ja, dann bräuchten wir mal eine neue Aufgabe. Weil der Fototapir, der läuft ja am 19.05. aus.
Ich bin ja so gespannt.
Ich auch. Und da brauchen wir ja ab dem 19.05. dann bis zum 2.06.2016 eine neue Aufgabe. Und da bin ich mal gespannt, ob aus dem Chat ein paar Vorschläge kommen.
Also ich gehe jetzt mal auf happyshooting.de und da mache ich jetzt unter Community die Aufgaben auf. Damit ich schon mal vor Augen habe, was wir alles schon hatten. Das war eine ganze Menge bisher.
Ja, es sind halt auch schon.
Die erste Aufgabe war übrigens die Klo-Aufgabe.
Ja, das war gut.
Ja.
Könnte man auch nochmal wiederholen.
HS Klo. Ja, das hat ja bei den Hintergrund mit
50 Bilder.
Mit, genau, 50 Bilder auf dem Klo. Oder waren es 100?
Weiß ich nicht mehr. So, was machen wir denn jetzt hier? Was hatten wir denn? In-Game-Fotografie hatten wir. Freie Wildbahn, Sichtung. Da finde ich, da müssen wir was draus machen.
Wir hatten...
Vintage.
Manipulation.
Manipulation. Manipulation finde ich auch schön.
Manipulation. Das war ja Herr des Steve McCurry. Manipulation. Das wird wahrscheinlich die Aufgabe schon daran scheitern, dass die Leute das nicht schreiben können. HS Manipulation.
Sollen wir das machen?
Machen wir.
HS Manipulation. Ich gebe jetzt aber mal eine Einschränkung. Das soll ein nicht manipuliertes Foto sein.
Du bist gemein. Du bist also, fies.
Schnitt, Kontrast und so weiter, alles gut, aber eben jetzt nicht irgendwie ein Face-Swap oder einen Elefanten irgendwo auf einen Eiffelturm setzen oder sowas. Das nicht, sondern es soll ein Bild sein, was das Konzept Manipulation ausdrückt, ohne dass es jetzt eine klassische Photoshop-Bildmanipulation ist. Oder?
Bin ich gut. Lassen wir so. Warum auch nicht?
Manipulation. Läuft vom 19.05. bis zum 2.06.2016. Macht so ein Foto, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Manipulation. Schön, schön.
So, und jetzt müssen wir noch die Feinmechanik.
Jetzt wollen wir uns die auflösen. Feinmechanik nochmal anhören vom Jochen. Das klingt so. Und einen noch. Genau, und so weiter. Da hat er geschrieben, Gegenstand des Geräuschrätsels ist diesmal eine Leica R6.2. Nachdem die Vorgänger- und Nachfolgemodelle elektronisch gesteuerte Verschlusszeiten hatten, wurde mit der R6 nochmal eine rein mechanische Kamera auf den Markt gebracht.
Und es ist eine Spiegelreflexkamera.
Ach was.
Die R6 ist kein Rangefinder, sondern eine Spiegelreflexkamera.
Mach keinen Scheiß. Mhm. Wusste ich gar nicht, dass Leica sowas hat.
Ja. Ist die ja R-Serie, ne? Die M sind die Rangefinder und die R.
Ah, verstehe.
Verstehst du?
Aber gerade bei R wäre doch Rangefinder.
Naja. 35 mm Spiegelreflex.
Krass.
Manuelle Belichtung.
Und er schreibt, nur zur Belichtungsmessung ist Batteriestrom nötig. Die 6.2 kam dann mit einem verbesserten Verschluss von einer 2000stel Sekunde. Cool. Ja, danke Jochen. Schick. Mhm. Schicki, schicki. Ja, Mensch, dann haben wir es doch. Achso, wenn auch ihr ein Geräuschrätsel habt, dann einfach aufnehmen, ne? Smartphone dranhalten oder so viel Aufwand betreiben, wie ihr mögt. Studio bieten und so, ne? Mit Kugelkopfmikrofon und XY-Schalte, wenn ihr das mögt. Geht aber auch einfach halt mit dem Smartphone. Und dann ladet ihr die Audiodatei zu info@happyshooting.de, Stichwort Geräuschrätsel, und schreibt kurz dazu, was das ist, wo ihr das her habt, was das Besondere ist und so. Freuen wir uns.
Genau. Und wir freuen uns auch, dass der Alex, Sebastian und David hier für uns geshownotet haben. Jetzt auch in eurem Podcatcher mit allen Links und überhaupt dem kompletten Schnickschnack, und haut rein, tappt, klickt, lest, macht was ihr könnt und wollt, und wir sind in einer Woche wieder da. Bis dann.
Bis 3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting. Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de